Herzlich willkommen bei WSA. Na, wen habe ich nachgemacht, Bernd?
Dieter Thomas Heck.
Genau, dazu gibt es auch einen schönen Witz. Was sieht man, wenn Dieter Thoma mit seinem Auto an einem vorbeifährt? Dieter Thomas Heck. Wundervoll. Herzlich willkommen zu... Wieso lachst du gar nicht?
Mir ist das Lachen im Hals stecken geblieben, Philipp.
Zu Wir schweifen ab. Wir sind in unserer vierten Ausgabe und ich freue mich wie so ein Irrer, weil ich gleich To the Moon in den Himmel loben darf. Irgendwann. Vielleicht machen wir am besten jetzt schon eine kurze Pause mit kleiner Fahrstuhlmusik im Hintergrund und die nutzt ihr, um euch das Spiel einfach schon mal zu kaufen. Bernd, freust du dich auch auf irgendwas?
Ich freue mich, dass ich dir dabei helfen kann, dass du nicht platzt. Du hast ja gesagt, du musst To the Moon unbedingt heute noch bringen. Hast extra gestern Nacht noch durchgespielt.
Ja.
Und ich habe ja auch die Stunde der Demo mir reingezogen. Aber lass uns doch wieder mit dem News-Teil beginnen, oder?
Das ist gute Tradition bei
gute
uns.
Gute Tradition, genau, seit letztem Mal.
Haben wir das nicht in der zweiten Ausgabe auch schon so gemacht?
Hatten wir da schon so viele News? Kann sein.
Du suchst ja eine News aus, mit der wir anfangen wollen.
Okay.
Greif mal in den Lostopf.
Ich greif mal in den Lostopf, genau. Lass uns mit dem Pirate Card anfangen.
Oh ja.
Das uns über viele, viele Folgen noch bringen wird.
Ja. Also ich habe die ja schon alle durchgespielt. Ich weiß nicht.
Ich war mir klar, du warst so schlecht zu erreichen in letzter Zeit.
Ja, das Pirate Card. Das sind tatsächlich 300 Indie-Spiele in einem einzigen Paket, richtig?
Richtig, das als ZIP-File über Torrent oder ähnliche Dienste daherkommt, kostenlos und legal. Ich glaube, es ist 1,6 Gigabyte groß, das heißt, jemand mit einer schwachen Internetleitung wird da einiges dran zu saugen haben.
Und vor allem einiges dran zu spielen.
Das sowieso.
Wer will das bitte alles spielen? Da sind sicherlich auch einige kleine Spielchen dabei, die jetzt, ja, die schmeißt man mal für 5 Sekunden an und dann merkt man, nee, lassen wir mal. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass man da auch auf einige Juwele treffen könnte. Aber ganz ehrlich, ich habe es mir einfach noch nicht angeguckt. Es gibt zu viele andere gute Indie-Spiele, die da nicht drin sind.
Ja, ich bin auch noch nicht dazu gekommen, aber ich habe es mir immerhin schon mal runtergeladen.
Okay, dann ja, würde ich mal sagen, deine Hausaufgabe für den nächsten Podcast wird die ersten 100.
Die ersten 100, genau. Und die Sendung mache ich dann auch alleine.
Ja. Hin und wieder kann man mich dann im Hintergrund schnarchen hören.
Genau.
Oder ich wache zwischendrin mal auf und sage ja. Happy Action Theater. Das ist das neue Projekt von Double Fine. Und das hast du in unser wunderbares Planungsdokument geschrieben.
Richtig.
Und ich schaute mir den Trailer an und dachte mir zunächst mal, Kinect sind ja bestimmt wieder doofe Minispiele. Und es sind wohl auch tatsächlich Minispiele, aber das sieht nicht nach dem typischen x-ten dahingerotzten Minispiel-Compilation-Kram aus, sondern eher wie so ein Double Fine-Projekt, das schon so ein bisschen Qualität mit sich bringt.
Ja, naja, gut. Also, ich finde es natürlich, denke mal, für so die typische Erwachsenen-Zielgruppe ist es nicht. Das Video zielt ja auch auf die Kids ab und ich denke, Wenn man Kinder hat, dann sollte man das sich auf jeden Fall mal angucken, weil ich glaube, gerade Kids haben da schon extrem viel Spaß. Aber ich kann es mir auch andererseits auf einer Party ganz gut mal vorstellen zwischendurch.
Ja, das denke ich auch. Wahrscheinlich ist wirklich die Elternzielgruppe mit Kindern die Hauptzielgruppe. Aber es hat schon so ein paar nette Ideen in dem Trailer. Also wenn dann irgendwie da eine riesige Stadt sozusagen in dein Wohnzimmer projiziert wird. Und
ja, oder dieses
die
Space Invaders,
ja, genau.
Space Invaders Parts sind natürlich für die Älteren unter uns.
Ja. Und bei dieser Stadt war es dann halt so, dass die Kinder dann einfach sich da vom Sofa draufstürzen konnten und dann wie Godzilla alles zerhauen. wenn man das irgendwie etwas älteren Menschen zeigt, die vom Kinect noch nie was gehört haben, die denken sich auch, oh, die Zukunft.
Vermutlich.
Schon verrückt, was heutzutage alles geht.
Allerdings.
Damit haben wir aber irgendwie immer noch nicht alle Neuankündigungen von Double Fine hinter uns. Oder habe ich das einfach nur verpasst? Habe ich hinterm Felsen gelebt die letzten drei Wochen?
Wenn, dann hätte ich sie auch verpasst. Ich passe da schon mit Argusaugen drauf auf, dass mir da nichts durch die Finger geht. Mal gucken. Die werden auch nicht alles Pulver auf einmal verschießen, nehme ich an.
Nee. Vielleicht gibt's ja irgendwas Neues von denen auch bei den Spike Video Game Awards, die ja weniger dafür sind, dass Awards vergeben werden, sondern eher dafür, dass neue Spiele vorgestellt werden.
Richtig.
Dürfen wir gespannt sein.
Auf jeden Fall. Dann, kommt Joe Danger auf die Xbox.
Mhm.
Was ich mit gemischten Gefühlen aufgenommen habe. Da hier die Rede ist von, boah, Mods, noch viel größerer Spielumfang etc., weil das wird nämlich eine Special Edition. Joe Danger ist ursprünglich im PSN erschienen, auf der PlayStation. Und ist so ein bisschen Excitebike Trials HD. Nur auf Comic-Look,
ja, und auf
weniger,
ein bisschen
weniger brutal schwer.
Ja.
Also mehr.
Verrückter vor allem.
Also verrückter auch, ja. Und ja, die Special Edition soll eben einiges mehr noch an Umfang erhalten und deswegen denke ich mir jetzt schon, verdammt. Irgendwie hätte ich die dann auch gern, weil mir hat Joe Danger ziemlich viel Spaß gemacht. Weiß nicht, hast du das gespielt?
Ja, ich habe das auf der PlayStation 3 gespielt.
Mhm.
Allerdings ja, noch gar nicht so lange. Also das ist irgendwie so ein typisches Spiel, das schmeiße ich gerne mal so für 10 Minuten zwischendrin an.
Ja, klar.
Probiere mal wieder eine Strecke aus. Und ich bin auch deswegen noch nicht so weit gekommen, weil ich dann immer den Drang habe, auf jeder neuen Strecke direkt alles zu kriegen, was es da gibt und jedes versteckte Zeichen und sonst wie was. Und teilweise musst du da echt lange nachsuchen.
Ja, auf
oder,
jeden Fall.
Deine Bestzeit perfektionieren, um die Goldmedaille zu kriegen. Und ich kann halt ganz schwer so eine Strecke hinter mir lassen, wenn ich die nicht schon zumindest so perfekt gefahren bin, dass alle Medaillen, die ich so kriegen kann, bei mir eingetrudelt sind.
Von daher, lieber Philipp, darfst du dir nie ein iOS-Gerät kaufen. Weil da ganz, ganz viele Spiele darauf, auf dieser Spielmechanik aufbauen.
Ja,
es gibt immer 3 Sterne und die zu bekommen ist immer das Schwierigste. Dann, du würdest mit keinem fertig werden.
Weißt du eigentlich, wie ewig ich schon versuche hier bei diesem, wie heißt denn das, Tiny Wings, so heißt es doch, ne?
Ja.
Mit dem fetten Vogel, der nicht fliegen kann.
Ja.
Wie lange ich da schon versuche, die letzte Stufe komplett zu machen. Da gibt's ja irgendwie du kannst ja dein Nest vergrößern und dann kommen immer neue Bonusaufgaben irgendwie.
Mhm.
Und ich bin, glaube ich, bei der letzten Stufe angelangt, aber da werden jetzt Dinge von mir verlangt, die kann ich einfach nicht tun.
Hast du einen iPod? Bin ich da völlig falsch informiert?
Ich habe einen iPod Touch, ja.
Ach so.
Ja, ich nutze den nur fast nie.
Was?
Das letzte Spiel, das ich mir da gekauft habe, ist, glaube ich, Tiny Wings.
Oh.
In Zusammenhang mit diesem Van Helsing's Fire oder wie das heißt. Mhm. Gibt's so eins? Ja, ne?
Ja, ja.
Ja.
Helsing's Fire nur.
Helsing's Fire, okay. Ja, da musste ich jetzt an diesen grottenschlechten Kinofilm denken.
Ja.
Nee, ich nutze das kaum. Also, weiß ich nicht. Aber ich fahre auch kaum Bus oder Bahn oder ähnliches.
Mhm.
Und das ist dann ja irgendwie schon der Ort, an dem man am ehesten mal so ein mobiles Gerät rausholen würde. Ich habe das zwar immer mit, aber dann nutze ich es halt eher als MP3-Player. als
Wie, du nutzt einen MP3-Player als MP3-Player? Was bist denn du für einer?
Das ist schlimm, ne?
Oldschool.
Andere Menschen spielen darauf nur noch Spiele.
Richtig.
und spammen mir mein Twitter-Feed voll, weil gerade das neueste Suchtspiel von Kairosoft erschienen ist, wo du wieder dasselbe machen musst wie in Game Development Story, nur in einer anderen Location.
Richtig.
Wir schweifen ab.
Jedenfalls zurück zu Joe Danger. Wer eine PlayStation besitzt und da neugierig ist, die Demo ist durchaus auch spielenswert. Die ist vor allem auch ziemlich umfangreich. Ja, schaut's euch mal an.
Warp ist ein Festhalten-Indie-Spiel von EA.
Das ist der eigentliche Witz daran.
Ja. EA sind ja momentan wahnsinnig beliebt. Also
voll.
Origin und so kommt ja super an. Ja. Da sagen wir jetzt aber mal nichts zu. Warp sieht nämlich trotz alledem ziemlich fein aus. Und ich habe das auch schon seit längerer Zeit so ein bisschen auf dem Schirm, aber habe das Gefühl, dass es jetzt in den letzten paar Wochen auch so im Mainstream etwas mehr angekommen ist. Und immer mehr Leute darüber Bescheid wissen. Es geht um ein blaues, seltsames Wesen, das wohl Zero heißt. Mhm. Und das aus einem Versuchskomplex ausbricht und in Gegenstände und Menschen hineinwarpen kann.
Genau.
Und die dann sozusagen übernimmt.
Ja, oder ein Fass in den Menschen hineinwarpen lässt, der dann daraufhin zerrissen wird.
Ja. Oder sich in den Menschen hineinwarpt und denkt, ich brauch dich nicht mehr und sich heraus explodiert.
Genau.
Was dem Menschen auch nicht so gut tut.
Richtig.
Wir schlussfolgern daraus, Warp sieht super niedlich aus, ja, und so, oh, ist bestimmt ein nettes Kinderspiel. Und auf einmal fliegen die Menschen da explodierend durch die Luft, von daher ist es dann doch gar nicht mehr so niedlich. Ist ein eigentlich ziemlich erwachsen wirkendes Indie-Spiel, das aber, glaube ich, ganz geschickt so ein bisschen Puzzeln und Geschicklichkeit und Action mixen wird. Und ich freue mich darauf.
Richtig.
Kommt. Das erscheint für XBLA, PSN und PC in diesem Winter noch.
Vermutlich am PC über Origin.
Oh, wie mich das freuen würde.
Tja. Parallax.
Sieht so aus, als ob es mein Gehirn, wie so viele andere Spiele in letzter Zeit, mal wieder zum Schmelzen bringen möchte.
Richtig.
Irgendwie kommt gerade mindestens jedes dritte Spiel mit Portalen daher, oder?
Ja, doch, Portal hat da eine ganz schöne Welle losgetreten.
Ist so mein Gefühl.
Ich finde vor allem die Optik ziemlich abgefahren. Dieses komplett nur schwarz und weiß. Mhm. Also nicht schwarz-weiß, sondern wirklich, wie sagt man denn da? Da gibt es bestimmt einen Fachausdruck dafür. Also es gibt keine Graustufen, sondern wirklich nur schwarz und weiß. Zwei Farben.
Ja, gibt es bestimmt einen Fachausdruck für, aber kennen wir nicht.
Nee. Und ist ein 3D-Portal-Puzzler.
Ja,
viel du mehr.
Bist quasi in einer Umgebung unterwegs, wenn ich das richtig verstanden habe, die halt aus zwei Dimensionen besteht. Und du kommst sozusagen in ein Level rein und siehst so einen kleinen Weg, der für dich vorgebaut ist und außerdem ein Portal vor dir. Und wenn du durch das Portal durchguckst, siehst du auf dem Weg, der dir gegenüber liegt, einen Schalter. Und wenn du an dem Portal vorbeigehst, dann siehst du da keinen Schalter mehr. Soll heißen, der Schalter existiert nur auf einer Ebene und nur, wenn du das Portal benutzt. Richtig. Aber wenn du das Portal nicht benutzt, dann kannst du irgendwo anders hin, wo dann eventuell durch den Schalter wiederum etwas anderes passiert ist.
Richtig. Hat außerdem ein paar Jump-and-Run-Einlagen, wo man mal sehen muss, wie die im dreidimensionalen und gerade bei dem Grafikstil funktionieren. Ich bin sehr gespannt, obwohl wenn der Hintergrund sehr einfarbig ist, dann solltest du auch die Plattformen ganz gut sehen und anvisieren können.
Eigentlich schon, ja. Ich finde es sehr cool. Wir werden den Trailer ja verlinken, dann könnt ihr euch das auch selber anschauen und anhören. Ich fand irgendwie die Soundkulisse im Trailer ganz beeindruckend, weil du kaum Musik gehört hast, aber deine Fußschritte immer total deutlich zu hören waren.
Ja.
Und das, weiß ich nicht, hat mir irgendwie gut gefallen.
Auf jeden Fall. Und ja, wie gesagt, dieser minimalistische Stil hat irgendwie auch was. Hat man nicht so oft.
Das ist, wenn ich mich nicht völlig irre, ein Bewerber für das Independent Games Festival im nächsten Jahr.
Genau.
Und ja, ich würde mal fast vermuten, dass das eins der Spiele wird, das da für Aufruhr sorgen wird, weil sieht echt gut aus. Aber das kann man eigentlich von ziemlich vielen Spielen sagen, die bisher so für das Independent Games Festival beworben werden. Und ich glaube, das wird man auch noch von vielen Spielen sagen können. Weil ja, da bewerben sich halt auch meistens nur die Guten.
Nur die Guten.
Und Großen. Wobei, naja, hin und wieder gibt es natürlich auch absolute Geheimtipps, von denen noch nie jemand was gehört hat. Was ich damit eigentlich nur sagen möchte, ist, man kann zu fast jedem IGF-Spiel sagen, sieht gut aus, wir sind gespannt drauf.
Richtig.
Also nicht wundern, wenn wir uns da jetzt in dieser Folge oder in späteren Folgen öfters mal wiederholen in unserer Wortwahl. Du hast dir via Xbox Live ein Schnäppchen gesichert, richtig?
Ja, richtig. Und zwar Dishwasher Vampire Smile. Ist da derzeit für Goldmitglieder im Angebot. Statt 800 Punkten 400 Punkte. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, was der Standardpreis ist, aber ich glaube 800 Punkte.
Ich meine, das auch so gehört zu haben, ja.
Und das ist schon ein bisschen älter. Ich weiß nicht, sagt dir das näher was?
Wie alt das ist, oder?
Ja, genau. Wann das kam.
Ich würde mal tippen, irgendwann Mitte letzten Jahres hat man da von dem ersten Teil das erste Mal was gehört.
Mhm.
Und Vampire Smile war dann, glaube ich, irgendwie Mitte diesen Jahres oder so.
Ach, ist gar noch nicht so alt, okay. Ich hatte das.
Nee, Vampire Smile, glaube ich, ist noch relativ aktuell.
Okay. Das war mir gar nicht so bewusst. Ich hatte das irgendwie. Naja, gut, egal.
Man könnte jetzt natürlich auch recherchieren und es dann genau wissen, aber wer macht denn bitte sowas? Also.
Ist jedenfalls ein extrem abgedrehter Trip. Spielmechanisch ein zweidimensionales Jump- und Schnetzelspiel.
Mhm.
Und die Hintergrundgeschichte, ich habe es noch nicht recht weit gezockt. Ich habe vor einiger Zeit schon mal die Demo gespielt, aber da wurde ich auch noch nicht schlau draus. Ist wohl irgendwie so, dass du auf einem Gefangenenschiff bist, der Iffenhaus, also so eine Mischung aus Affenhaus und Irrenhaus, und das trifft's auch ziemlich. Warum du da bist, da müsste man wahrscheinlich den Vorgänger kennen, den ich jetzt nicht kenne. Insofern kann ich da nur relativ mutmaßen, was der Protagonist da angestellt hat. Und du wechselst da immer zwischen so einer Wahnwelt und der vermutlichen Realität hin und her. In dieser Wahnwelt bist du in einem Krankenhaus, blutverschmierte Wände und bist auch sehr gehandicapt. Also zum Beispiel in der einen Szene sitzt du im Rollstuhl und bewegst dann mit Mühe und Not diesen Rollstuhl ein paar Zentimeter weiter und dann flasht das Spiel wieder um und du rennst wieder mit deinem Schwert durch die Gegend. Ich denke, wenn ich das noch eine Zeit lang gespielt habe, können wir da nochmal genauer drüber quatschen, was mir auf jeden Fall sehr gut gefallen hat und weswegen ich da auch schon das seit längerem im Auge habe, ist eben die Spielmechanik. Du hast da nämlich so den sogenannten Blood Warp, den kriegst du ziemlich schnell und damit kannst du per rechten Stick so eine kurze Entfernung überbrücken. Also du verschwindest dann in so einer Blutwolke und kannst dich so hin und her teleportieren sozusagen. Und ja, das geht auch mehrfach hintereinander. Das heißt, viele der Kämpfe im schon relativ frühen Spielverlauf bestreitest du gar nicht mehr nur noch zu Fuß und am Boden, sondern schnippst dich nach oben und bekämpfst die Gegner direkt in der Luft. Und es kriegt dadurch einen ganz eigenen Flow und eine sehr schnelle Kampfdynamik irgendwie. Und das hat mich so fasziniert. Die ganze Blutgeschichte, also stößt mich jetzt nicht ab, ist aber schon, nicht so leicht verdaulich, würde ich mal sagen. Also wer damit sowas Probleme hat, sollte sich vielleicht nicht anschauen, aber wen das nicht stört, wer da gut abstrahieren kann, sollte sich die Demo meiner Meinung nach schon mal anschauen, weil, wie gesagt, die Kampfmechanik ist sehr eigenständig meiner Erfahrung nach zumindest. Vermutlich gibt es schon x Titel, die so ähnlich sind und die ich nicht kenne und für die ich jetzt Prügel einstecken muss.
Ich habe bisher nur so ein paar Videos davon gesehen. Ich habe es nie selbst gespielt. Aber der Grafikstil, ja, es ist irgendwie eine ganz seltsame Gattung, weil eigentlich sieht das nicht sonderlich gut aus, aber in Bewegung dann irgendwie schon.
In also Bewegung funktioniert es gut, ja.
Gerade dadurch, dass halt alles immer so miteinander verwischt und dann auch irgendwie ständig die Rottöne durch das Blut überall hinspritzen und ja, irgendwie alles sehr abstrakt, aber halt auch gleichzeitig echt wie so ein niemals enden wollender Drogentrip. Also so würde ich mir zumindest einen Drogentrip vorstellen.
Das ist dann aber kein guter, ich glaube, nee, das sind eher so die Trips, die schief gehen.
Ja, glaube ich auch.
Ich denke, es würde nicht so viele Leute geben, die Drogen nehmen, wenn die Trips alle nur so aussehen würden.
Wahrscheinlich eher nicht. Allerdings glaube ich, du würdest von der Story von Vampire Smile auch wenig mehr verstehen, wenn du Dead Samurai gespielt hättest, weil ich glaube, das ist einfach alles völlig kranker Shit.
Kann gut sein, ja.
Die Kämpfe sind aber auch gar nicht mal so unknifflig, oder?
Wie gesagt, ich bin noch nicht sonderlich weit und im Moment geht's eigentlich. Kann mich noch nicht beschweren und ich bin jetzt bei weitem kein guter Prügelspieler.
Nun gut, du kannst das auch mit zwei verschiedenen Charakteren spielen, oder?
Richtig, da bin ich auch noch nicht dahinter gestiegen. Das eine ist eben der Gefangene und das andere ist der Dishwasher. Wie gesagt.
Der Geschirrspüler halt.
Genau, vom Tellerwäscher zum Gefangenen und zurück.
Ja.
Was auch verrückt werden soll, ist ja der Limbo-Nachfolger.
Ja, das hat man aber irgendwie auch fast erwarten können.
Richtig.
Ich habe ja Limbo immer noch nicht durch, weil ich da immer noch an dieser einen Stelle hänge, von der ich dir irgendwann schon mal erzählt habe. Fand es wahnsinnig beeindruckend.
Ich habe das jetzt Zeit, schon die gespielt zweimal hab. Durchgespielt.
Und von daher freue ich mich auf alles oder bin auf alles gespannt, was da Play Dead heißen die, ne, als nächstes produziert.
Richtig. Es soll auf jeden Fall bunter werden. Bitte?
Inwiefern soll es noch verrückter werden?
Ja, also es soll auf jeden Fall bunter werden. Was ja jetzt nicht so schwierig ist. Ja.
Limbo war ja auch nur schwarz-weiß. Gibt's bestimmt auch einen Ausdruck für.
Ja. Schwarz-weiß eben. Scherenschnitt und so.
Ja.
Ja, was noch viel mehr wird, weiß man nicht. Es soll mehr 3D als wir denken werden.
Okay.
Was auch immer das bedeuten mag. Dann eben bunter. Hat im Moment den Arbeitstitel Project 2. Mhm. Ja, und soll.
Das ist ja sehr einfallsreich.
Richtig. Aber gut, so interne Arbeitstitel sind ja oftmals noch sehr rudimentär.
Ja.
Oder wolltest du auf was Bestimmtes abzielen? Weil mehr weiß ich persönlich jedenfalls nicht.
Nö, ich glaube nur, dass du zu dem Thema noch ein bisschen mehr weißt als ich. Und von daher fragte ich ganz gespannt nach.
Ach so, nee, viel mehr als das gibt's wohl noch nicht, außer in den Köpfen und den Rechnern von Playdead.
Und haben Sie schon irgendetwas angekündigt, wann man mal noch ein bisschen mehr erfahren wird als so vage Fakten?
Nee, leider noch nicht.
Nun gut, dann wird man sich wohl einfach noch ein wenig gedulden müssen.
Richtig, aber ich denke mal nicht, dass die sich so lang Zeit lassen wie die Entwickler von Face.
Besser wäre es.
Besser wäre es.
Etwas gedulden müssen wir uns auch noch, bis ein neues Indie-Adventure erscheint, das in Zusammenarbeit mit Jane Jensen programmiert wird. Und Jane Jensen, die ist eventuell einigen Adventure-Spielern, die schon Gabriel Knight gespielt haben, noch ein Begriff, denn die hat damals die Storyline der Gabriel Knight-Spiele geschrieben und gilt so als eine der Autorengrößen in der Adventure-Szene, an die man immer so ein bisschen wehmütig zurückdenkt. Vor kurzem hat die auch die Story zum Adventure Grey Matter beigetragen. Die war auch gut. Der Rest des Spiels war leider eher Mittelmaß. Aber jetzt arbeitet sie mit den Leuten zusammen, die schon seit ewiger Zeit die unoffizielle King's Quest Fortsetzung namens The Silver Lining machen. Mhm. Da habe ich noch nie eine Episode von gespielt. Muss ich ganz ehrlich gestehen, mir ist aber auch King's Quest kein großer Begriff. Das war vor meiner Zeit. aber die arbeiten jetzt halt nicht nur weiter daran, sondern auch an Cognition. Und das wird wohl ein ziemlich düsteres Krimi-Adventure. Es gibt dazu auch einen ersten kleinen Trailer, der sehr atmosphärisch und stimmungsvoll rüberkommt, aber auch ganz schön fies. Also eine gewisse Ermittlerin namens Erica Reed wird wohl diverse völlig verrückte Serienkiller jagen. Und derzeit ist das noch ein Kickstarter-Projekt. Jetzt lass mich mal ganz kurz nachschauen. Sie werden es nur weiterentwickeln, wenn sie bis zum 11. Dezember diesen Jahres $25.000 eingenommen haben. Aber das sieht ganz gut aus, weil die sind bisher schon bei fast 15.000 angelangt. Mhm. Und ich glaube auch nicht, dass die große Probleme haben werden, da noch weitere Bezuschussung zu erhalten, denn Jane Jensen ist ja schon mal so ein Name, da wird man hellhörig. Und wie gesagt, der Trailer sieht auch echt sehr schön aus. Also würde euch empfehlen, das mal anzugucken. Und ich hätte gern richtig viel Geld, weil dann würde ich denen richtig viel Geld bei diesem Kickstarter-Projekt widmen. Und wenn ich da, lass mal schauen, $10.000 locker machen könnte, dann würde ich in den Opening Credits als Executive Producer erscheinen.
Okay.
Man würde mir Kekse bis zur Haustür liefern, selbstgebackene. Und ich könnte mich einfliegen lassen in die USA und mich da mit einigen der Entwickler zu einem Dinner treffen.
Ach, das war die Nummer mit dem Dinner, okay.
Leider habe ich gerade keine $10.000 übrig.
Tja, Philipp, Lotto spielen.
Aber einer hat immerhin schon $1.000 gespendet.
Das war bestimmt wieder ein Notch, oder?
Ja, wahrscheinlich.
So wie beim Humble Bundle.
Ja. Aber meine Güte, der kann auch wirklich gerade Geld scheißen. Entschuldigt mal meine Ausdrucksweise, aber.
Ja, aber verdient, ich meine.
Ja.
Der hat das sehr geschickt gemacht.
Nun denn, Cognition, ein Erica Reed Thriller. Man kann sich da auch schon mit $1 beteiligen. Dann erscheint man auch schon in der Special Thanks Section in den Credits. Also schaut euch das mal an.
Du hast noch ein Adventure.
Ja, und da sind wir wahnsinnig spät dran, sozusagen late to the party, aber das ist irgendwie total untergegangen, nicht nur bei uns, sondern irgendwie überall, ich kann das gar nicht so richtig verstehen, aber schon vor anderthalb Monaten wurde angekündigt, dass von den Penny Arcade Adventures, die ja vormals bei Hothead Games entwickelt wurden, die jetzt so Sachen wie Death's Bank machen, dass von denen jetzt eine dritte Episode erscheint. Und ich bin ganz, ganz großer Fan von den Penny Arcade Adventures. Falls die demnächst, es soll ja eventuell zu Thanksgiving oder Weihnachten mal wieder einen Steam-Sale geben, zum Sonderpreis angeboten werden, dann rate ich euch dringend dazu, die zu kaufen. Die gibt's dann meistens im Bundle und sind politisch herrlich unkorrekt, aber machen auch einfach richtig viel Spaß mit dem coolen Kampfsystem. Also es ist halt so eine Art RPG. Und Episode 3 wird jetzt aber nicht mehr von Hothead entwickelt, sondern von Zeboid Games. Mhm. Und das sind die, die jetzt bei Steam vor kurzem großen Erfolg mit Breath of Death 7 und diesem Cthulhu-Spiel, an dessen richtigen Namen ich mich gerade nicht erinnern kann, hatten. Das sind so, ja, kleine satirische Hommagen an, ja, Rollenspiele der alten Schule. Wie bitte?
Cthulhu Saves the World.
Ah, Cthulhu Saves the World, ganz genau. Und daher wird man jetzt wohl erwarten dürfen, dass es mit Episode 3 der Penny Arcade Adventures so ein bisschen von 3D weggeht und dann vielleicht auch eher so ein Oldschool-mäßiges Adventure wird. Aber ich freue mich trotzdem drauf und bin sehr gespannt, was uns da erwartet. Ist auf jeden Fall sehr schön, denn meiner Meinung nach hat die Reihe echt eine Fortsetzung verdient und war ja auch ursprünglich auf mehr als auf 2 Episoden angesetzt. Aber ja, das kennt man ja so von einigen Reihen, dass die es dann als Episodenspiele nie auf die Anzahl an Episoden schaffen, die es eigentlich werden sollten. Ja, also Zeboid entwickeln Penny Arcade Adventures Episode 3. Damit haben wir, glaube ich, die News durch, oder?
Richtig.
Das waren ja durchaus ein paar.
Jetzt müssen wir schon mal, um den Spannungsbogen ein bisschen, wie sagt man, vorzuspannen, schon mal auf unsere Verlosung hinweisen, die wir später noch haben.
Oh ja, wir haben ja später noch eine Verlosung. Aber nur, wenn ihr lieb dranbleibt, liebe Kinder. Ja, nachher verschenken die beiden letten Indie-Onkels nämlich noch was. Ja. Genau. Für eure iOS-Geräte. Ja.
Sag mal, Philipp, was rauchst du eigentlich manchmal?
Die traurige Wahrheit ist nichts.
Ach so, deswegen. Nun gut. Philipp, was hast du gespielt? Außer To the Moon. Das würde ich mir noch ein bisschen aufheben wollen.
Ja, finde ich auch.
Ich will so spüren förmlich, wie du kurz vorm Platzen bist.
Ja. Aber es ist großartig. Kannst du nochmal Musik einspielen für die, die es vorher nicht gekauft haben, dass sie es jetzt kaufen? Bitte? Wir haben was gespielt, Bernd. Und zwar haben wir gespielt ein Spiel namens Way. Und da haben wir doch tatsächlich mal ein Versprechen. Wird das der neue DJ Bobo-Song oder was?
Bestimmt. Way! Ich muss mal gucken, obwohl, nee, mit Samples bin ich vorsichtig. Oh. Es muss einfach sein.
Na, auf jeden Fall halten wir damit ausnahmsweise mal ein Versprechen. Nachdem wir unsere bisherigen Versprechen wie wir reden in der nächsten Woche ganz bestimmt über diese Indie-Messen dann meistens so mal einen Podcast nach hinten verschoben haben. Aber Way haben wir für diese Sendung angekündigt und ja, wir haben es auch tatsächlich durchgezogen. Das war nämlich bei der, Gott, ich verwechsel immer diese Namen dieser ganzen Indie-Messen, bei der Indiecade.
Richtig.
Da war das Gewinner in einer Kategorie, die ich inzwischen schon wieder vergessen habe.
Das macht nichts.
Gut. Schaut einfach
wir haben uns, wir haben uns, wir, ach Quatsch, wir haben es durchgezogen, klingt jetzt sehr, ja, negativ. Also es war eher eine meiner leichtesten Übungen, weil es ist ja, nämlich fantastisch.
Es war großartig, es ist super cool. Und was man auch einfach mal selbst erleben muss, ist, wie man dieses Spiel mit jemandem spielt, mit ausgeschalteten Headsets freilich, weil Way auf Gestensteuerung beruht und da bringt es ja wenig, wenn man sich auch gleichzeitig noch in die Ohren spricht. Und dann muss man diesen Moment mal erleben, wo man vor irgendwas steht und einfach nicht weiß, was man machen soll.
Also vielleicht sollten wir nochmal kurz für die Leute, die das seit dem letzten Mal vergessen haben, erklären, wie das so aufgebaut ist. Es ist ein Zweispielerspiel. Der eine Spieler ist in der oberen Hälfte des Bildschirms, der andere in der unteren. Und ja, man kommuniziert am besten wirklich nur über das Spiel, sonst geht der ganze Witz verloren.
Ja. Auf jeden Fall gab es dann diesen einen Moment, wo ich vor einer Tür stand und einfach nicht wusste, was ich tun soll.
Richtig, und ich saß da und dachte mir, ich kann ihm ja nur mittels meiner Figur zu verstehen geben, was er tun muss. Und ich wusste, was er tun muss. Nur, ja, du kannst halt entweder an den Armen ziehen und mit den Armen winken oder eben auch, was der Philipp nicht geschnallt hat, am
mit
Kopf.
Dem Kopf, genau.
Also stand ich mit meiner Figur da und wackelte mit dem Kopf und nickte und sprang nochmal, um Aufmerksamkeit zu erregen. Philipp wedelte mit den Armen, streckte sie in alle Richtungen.
Ich habe im Nachhinein noch mehrmals so laut gelacht, wie ich mir vorgestellt habe, wie du da 3 Minuten, bis ich dann entschloss, doch einfach mal kurz mein Mikrofon wieder zu unmuten. Ich habe mir dann vorgestellt, wie du da saßt und die ganze Zeit dachtest, Philipp, den Kopf, den Kopf.
Oh ja.
Es ist wirklich ein ganz tolles Erlebnis gewesen, finde ich. Es gibt dann im späteren Spielverlauf, wobei die Alpha-Version nur ganz kurz ist, auch noch ein paar kniffligere Rätsel. Also dann bin beispielsweise ich in meinem unteren Bildschirmabschnitt in ein Portal getreten und daraufhin habe ich auf einmal bei Bernd oben im Bildschirm gesehen, wie da über einer großen Schlucht einige unsichtbare Plattformen plötzlich für mich sichtbar wurden. Aber die waren halt nur für mich sichtbar und für Bernd nicht.
Richtig, und der andere, nämlich ich, steht dann da und guckt doof, ja, wie komme ich jetzt weiter?
Und dann musste ich halt wirklich nur mit den Arm- oder Kopfbewegungen meiner Figur versuchen, ihn darüber zu dirigieren oder indem ich halt kurz springe oder was weiß ich. Und ich glaube, beim ersten Mal hast du es wirklich nur so ein bisschen durch Zufall entdeckt. Aber ja. Dann hat es ganz gut geklappt. Vor allem hast du dann nach einiger Zeit auch echt eine gute Methode entwickelt, indem du irgendwie deinen Arm, mit dem du irgendwas zeigen wolltest, schon die ganze Zeit so ein bisschen angewinkelt am Körper rumhängen hast lassen.
Ja, ich brauchte...
Und dann in dem Moment, wo es dann losgehen sollte, einfach ganz schnell den Arm hast nach außen schnellen lassen. Da war für mich dann irgendwie immer schneller klar, okay, jetzt musst du wirklich los.
Ja, ich brauchte halt irgendwie so ein Signal von wegen, weil es ja dann manche Sachen auch mit aufs Timing ankommt, mit Achtung, jetzt bereit machen, aber noch nicht laufen. Und ja, solche Ideen entwickelt man da. Also es ist, ich bin gespannt, was die da noch einbauen werden. Ich meine, die Alpha hatte jetzt 5 Level. Mhm. Also da ist noch enorm viel Spaß und Verwirrungspotenzial da und ich freue mich darauf, wenn die mal fertig sind.
Wie lange waren wir damit beschäftigt? So 40 Minuten ungefähr? Kommt hin, ne?
Ja, also länger auf keinen Fall, glaube ich.
Und schön ist, das funktioniert plattformübergreifend. Also Bernd hat am Mac gespielt und ich am PC und das war überhaupt kein Problem. Lief
korrekt.
Super.
Also bis auf das, dass du noch eine ältere Alpha hattest, die nicht wollte.
Ja. Das wird ja dann aber wahrscheinlich unseren Zuhörern nicht so gehen.
Richtig.
Einfach die neueste Version von der Website runterladen, die wir euch in den Shownotes angeben. Und dann mal einen Kumpel suchen, der auch ein bisschen experimentierfreudig ist. Headsets ausschalten und ja, etwas sehr Ungewöhnliches, aber Schönes erleben.
Ja, auf jeden Fall.
Zum Schluss dürft ihr dann noch vor einer kleinen Karte ein schönes Bild malen. Das haben auch wir getan. Wir haben dabei auch einen Leuchtturm gemalt. In Reminiszenz an To the Moon, in dem es ja auch um Leuchttürme geht. Den seht ihr, wir verlinken das auch nochmal links oben in der Ecke. Es ist ein Leuchtturm. Von einer Klippe aus gesehen. Zwei Felsen sind davor.
Zwei Felsen sind davor, oh Gott.
Kannst du bitte ganz schnell das Thema wechseln?
Ja. Du hast ja einen Fundraiser aufgeschrieben, der mir gar nichts sagt. Aber beim Thema Razer werde ich immer hellhörig, weil ich einfach sehr gerne, wenn auch nicht wahnsinnig gut, aber trotzdem extrem leidenschaftlich gerne Rennspiele spiele.
Ja.
Erzähl doch mal.
Dabei handelt es sich um Ignite von Nemesis Games. Die sind bisher nicht unbedingt durch Rennspiele bekannt geworden, haben aber beispielsweise das sehr schöne Fortix 2 entwickelt, was so eine Art Kicks-Klon ist. Sagt dir das was?
Du verwendest hier lauter Namen, die bei mir nur Fragezeichen hervorrufen. Nein, ich muss da stehen. Sagt mir nichts.
Fortix 2, wie erkläre ich das? Das möchte ich einfach kurz sagen, weil das ist nämlich wirklich gut, das Spiel. Du ja, bist halt mit so einem Männchen am Rand einer Map unterwegs und musst halt die Map mehr und mehr für dich einnehmen, indem du in die Map hineinläufst, also im 2D-Raum oder in Vogelperspektive, und dann ziehst du halt eine Linie hinter dir. Und dann musst du die Linie wieder irgendwo an den Rand der Map bringen, und der Teil, den du dann eingerahmt hast, der gehört fortan dir.
Okay.
Aber es dürfen halt keine Feinde zwischendrin diese Linie berühren oder irgendwelche Kanonengeschosse oder so, weil ansonsten stirbst du. Du bist nur am Rand der Map sicher, und sobald du dich auf die Map begibst, bist du sozusagen verwundbar.
Mhm.
Und ja, das wird dann halt mit der Zeit immer schwerer, weil halt irgendwie du dann immer dein Timing gut abpassen musst, um Feinden auszuweichen, oder beispielsweise Feinde mit deiner Linie einzukreisen, weil dann werden die halt auch vernichtet, sobald das Gebiet dir gehört. Und ich glaube, da gibt es so einen ganz alten Klassiker, der heißt Kicks, Q-I-X, und das ist halt so ein bisschen die Fortführung dieses Spielprinzips.
Okay.
Das hat mir sehr gut gefallen. Da gibt es auch eine Demo zu auf Steam. Man sollte sich aber den zweiten Teil runterladen, also Fortix 2 und nicht den ersten, weil der ist grafisch doch sehr veraltet. So, das war ein Abschweifen, jetzt aber wieder Ignite. Das ist jetzt das neueste Game von Nemesis Games, die aus Ungarn kommen. Ja, das ist ein Fun-Racer mit einer besonderen Mechanik, die aber so besonders gar nicht ist. denn du kriegst halt Punkte während des Rennens, indem du irgendwelche besonderen Aktionen durchführst. Also wenn du wahnsinnig viel driftest oder lange driftest, dann bekommst du halt, je nachdem wie lange du gedriftest hast, einen Titel eingeblendet, beispielsweise Drift King, und kriegst dann halt 800 Punkte zusätzlichen Score.
Mhm.
Oder du rammst einfach alle möglichen Verkehrskegel oder Straßenschilder um auf deinem Weg, und dann bist du halt der Destruction Master oder wie auch immer das dann heißt. Und musst halt sozusagen immer mehr Score aneinander reihen, um deinen Punktestand in die Höhe zu treiben. Und der gilt dann einmal als dein Turbo. Soll heißen, wer auf Turbo steht, der ist bei Ignite richtig. Weil du da, wenn du gut fährst, echt einfach mal 2 Runden durchgehend Turbo geben kannst. und der einfach nicht leer wird, dein Turbozähler. Du kannst das aber auch aufsparen Und dann wird dir nämlich der Score, den du nach dem Überqueren der Ziellinie hast, noch auf deine Zeit gut geschrieben. Und das führt dann halt dazu, dass ein Rennen, das du eigentlich in einer Minute 50 abgeschlossen hast und in dem du nur Dritter warst, dass das plötzlich in der Endabrechnung mit einer Minute 25 auf dem ersten Platz endet, weil du halt so wahnsinnig viel Score hattest.
Okay.
Dann gibt es auch noch bestimmte Rennen, in denen halt immer jede Runde der ausscheidet, der gerade am wenigsten Score hat. Oder Runden, in denen du halt mit 10.000 Score beginnst und dann rast der aber kontinuierlich nach unten und du musst immer über die Ziellinie kommen, bevor du keinen Score mehr hast, weil du ansonsten liegen bleibst auf der Strecke.
Mhm.
Und das hört sich ja jetzt eigentlich alles ganz gut an.
Richtig. Ich wollte gerade sagen, ich schaue hier nebenbei ein paar Screenshots an, das sieht auch gar nicht mal so schlecht aus.
Ja. Das sieht aber auch nicht gut aus.
Ja, na gut, es kostet aber auch nur ein 15er, also da erwarte ich jetzt nicht unbedingt die High-End-Grafik.
Es ist aber irgendwie, es sieht alles so ein bisschen verwaschen aus und weiß ich nicht, also meiner Meinung nach sah beispielsweise das letzte Flatout Ultimate Carnage besser aus als das hier. Und
da möchte ich übrigens kurz einhaken, es muss endlich Flatout 3 entwickelt werden.
Ja, das wäre wirklich schön. beispielsweise, wenn du bei Ignite den Turbo einsetzt, man gewöhnt sich dran, aber das ist ein dermaßen übler Wackeleffekt, mit dem du dann über die Strecke fährst.
Okay.
Also da kriegst du echt nach wenigen Rennen, in denen du das öfters mal benutzt hast, Kopfschmerzen. Also ja, die Grafik würde ich nur als Mittelmaß bezeichnen. Die ist jetzt nicht völlig schlimm, aber die ist auch nicht super. Das Schlimmste, was man zu Ignite einfach sagen kann oder muss, ist, dass die Strecken überhaupt nicht abwechslungsreich sind.
Ja, schade.
Also du bist in dieser fiktiven Stadt da unterwegs und mal fährst du halt Downtown, mal irgendwie über so eine Art Rennkurs und mal irgendwie am Hafen entlang. Aber die Strecken werden wahnsinnig oft recycelt und ja gut, dann ist mal irgendwie der eine Teil der Strecke, der geht dann mal plötzlich in eine andere Richtung als vorher, aber du hast trotzdem schon nach kurzer Zeit das Gefühl, dass du eigentlich alle Strecken kennst.
Mhm.
Das ist sehr schade. Außerdem musst du zunächst mal die Steuerung umstellen, weil keine Ahnung, wer auf die Idee gekommen ist, aber die Originaleinstellung für das 360 Gamepad, mit dem ich gespielt habe, ist, dass du Gas gibst, indem du den linken Stick nach vorne machst. Aber du lenkst ja auch mit dem linken Stick.
Okay.
Und das, ich bin nie weiter als 10 Meter gekommen, bevor ich mich wild gedreht habe und einfach nicht mehr weiterkam. Aber man kann es halt umstellen und dann habe ich es halt ganz normal auf die Schulterbuttons gelegt und dann ließ es sich auch gut steuern. Das ist so schwierig, Bernd. Ich wollte erst sagen, nachdem ich eine Stunde mit dem Spiel verbracht habe, ich kann das absolut nicht empfehlen. Und dann habe ich dem aber nochmal eine Chance gegeben und bin jetzt irgendwie nicht vor Freude ausgeflippt oder habe mir gedacht, wow, das musst du jedem empfehlen, aber hab's halt irgendwie doch dann nochmal 3,5 Stunden am Stück gespielt. Weiß ich nicht warum, weil es halt irgendwie dann doch Laune machte. Und keine Ahnung, man gut nebenher noch einen Podcast hören konnte oder so. Die Kampagne ist aber ja relativ kurz, also nach 4 Stunden oder so bist du dann auch durch.
Mhm.
Und ich habe mich lange Zeit lang gefragt, wie soll es da bitte möglich sein, auf den Strecken über die Bronzemedaille zu kommen, weil die Goldzeit immer meilenweit entfernt war. Und dann habe ich bald gemerkt, wie es geht, nämlich indem man einfach mit einer der Karren, die man erst im späteren Spielverlauf kriegt, die alten Strecken nochmal fährt, weil mit der kannst du dann echt Turbo ohne Ende benutzen und das ist eigentlich generell Erfolgsrezept und dann landest du auch garantiert als Erster und mit Gold im Ziel. Du kannst halt, es gibt 3 verschiedene Rennwagenklassen, aber da gibt es dann halt immer auch noch verschiedene Modelle und die haben halt besondere Boni. Also ein Wagen gibt dir beispielsweise 30% zusätzlichen Score, wenn du so Zerstörungsaktionen machst oder so. Mhm. Und der, den ich dann hatte, hat dir 150% zusätzlichen Score bei Zerstörung gegeben.
Also dementsprechend auch massig Turbo.
Ja, und minus 50 bei Driften, aber ich bin sowieso nicht so der Drifter. Und dann habe ich halt echt die meisten Rennen von Anfang bis Ende nur den Turbo benutzt.
Okay.
Und da ist es ja, keine Ahnung, da kannst du ja dann auch nicht so vorsichtig fahren und rammst sowieso ständig irgendwelche Sachen um und dann ging der Score direkt wieder in die Höhe. Ich hatte schon meinen Spaß damit, aber 14,99 €, ich weiß nicht.
Ich habe auch so ein Rennspiel gespielt, so ein Fun-Racer, der vielleicht nicht so unbedingt jedem gleich zusagt. Jedenfalls heißt das Ding Jaggy Race und ist ein kleines iOS-Spielchen, was es für im Vergleich zu deinem Ignite nette, faire 79 Cent gibt.
Da muss man doch eigentlich schon gar nicht mehr groß überlegen, ob man es kauft.
Richtig. Jedenfalls ist Jaggy Race ein sehr witziges, ich würde mal sagen, eine Mischung aus Achterbahnfahrt und Rennspiel, / Reaktionsspiel. Du fährst da auf sehr, sehr wüsten, dreidimensionalen Strecken, ist aber immer nur 2D. Siehst es so leicht schräg von der Seite, was manchmal ein bisschen die Übersicht erschwert. Also was mich immer ein bisschen gestört hat, es gibt stellenweise auf den Strecken so eine Art Bumper. Wenn du da nicht rechtzeitig springst, sondern dagegen rammst, dann schnippst dich eine ganze Ecke weit zurück. Und du bist halt auf Gas und gibst Gas und gibst Gas und erst wird er langsamer und irgendwann bewegt er sich und nimmt wieder an Fahrt auf. Und ja, es geht immer natürlich um Zeit. Und ich hatte manchmal das Gefühl, selbst wenn du nur einen dieser Bumper verpasst, drüber zu springen, dann schaffst du definitiv nicht mehr Gold und dann fängst du wieder von vorne an und musst die Strecken auswendig lernen. Da bin ich manchmal ein bisschen faul dazu, gerade auf so einem mobilen Spiel, was ich mal zwischendurch rausziehe und einfach mal kurz ein bisschen abschalten will. Dann, also man muss sich schon ein bisschen reinfuchsen. Aber die Strecken sind auf jeden Fall total witzig, weil völlig absurd. Deswegen eben mein Vergleich mit Achterbahnfahren, weil du halt stellenweise auch einfach senkrecht nach oben oder nach unten oder auf den Kopf fährst. Manchmal musst du auch zwischen zwei Streckenabschnitten hin und her springen, wo sich dann sozusagen die Schwerkraft um 180 Grad dreht, dann bist du auch in dem Moment dann rückwärts unterwegs. Das heißt, du musst schnell von links auf rechts den Daumen eben rückwärts fahren, was vorher noch die Bremse war. Und wie gesagt, wer auf solche Sachen steht und durchaus auch mal ein bisschen anspruchsvolleres mobiles Spielchen ausprobieren will, schaut sich Jaggy Race mal an. Wir werden mal, würde ich sagen, den Trailer auch mit verlinken.
Ich habe mir den auch gerade nochmal angeschaut. Das sieht wirklich ziemlich crazy aus, was einem da an Strecken manchmal entgegengeschmissen wird.
Doch, auf jeden Fall. Da gab es auch jetzt vor kurzem das Update. Dadurch wurde das Universal, also sprich unterstützt auch gleich dieselbe App, die iPad-Auflösung, wer es auf dem großen Gerät spielen möchte. Wobei ich sagen muss, solche Spielchen, wo du stellenweise mit Neigung arbeiten musst, sind dann auf dem kleinen, auf dem Touch oder auf dem iPhone irgendwie ein bisschen handhabbarer, weil das Gerät einfach leichter ist.
Ja. Mich hat das so ein bisschen gerade an das erinnert, was ich mir früher vorgestellt habe, zu seligen Nintendo 64-Zeiten, als es da hieß, das neue Extreme G-Rennspiel wird noch mehr Achterbahnerlebnis bieten. Und da habe ich mir in meinen kindlichen Fantasien die verrücktesten Strecken da ausgemalt. Die gab es dann natürlich nicht. Und jetzt gibt's die bei Jaggy Race. Also ich glaube, so ungefähr sah das damals in meiner Fantasie aus.
Siehst du mal. Die haben das umgesetzt. Ein anderes Spiel, was es auch auf iOS gibt, ich aber noch nicht gespielt habe, du aber jetzt auf Steam, ist Dungeon Defenders. Erzähl doch mal, sollte ich mir das doch mal holen?
Naja, auf PC sieht es natürlich ein bisschen besser aus als auf deinen iOS-Geräten. Ne? Also,
ja nun, echt.
Das müsste man halt schon mal dazu erwähnen. Nein, du solltest dir das mal anschauen, aber ich glaube, du bist nicht so der Tower-Defense-Fan, ne?
Immer noch nicht, ne. Wie viel Tower-Defense ist es denn? Weil das steht ja auch was von Action-RPG dabei. Da wiederum bin ich schon Freund von.
Ja, es ist eine sehr ausgeklügelte Mischung. Man kann das jetzt ganz schwer in Prozent ausdrücken. Keine Ahnung, ich könnte jetzt nicht sagen 30% Tower Defense, 70% Action RPG.
Ja, okay.
Aber ich kann sagen, dass ich das in der letzten Woche so an 5 von 7 Abenden sehr regelmäßig gespielt habe. Okay. Und dann auch meistens so Runden, wo man sich so dachte, ach komm, eine Map machst du und dann wurden es 3 oder 4. Ich spiele das immer im Koop. Und
mit dir selbst?
Nein, mit dem Fabian von Gamers Global.
Mhm.
Und das macht großen Spaß, wirklich. Also du suchst dir einen Charakter aus, entweder ein Magier oder eine Fernkämpferin oder ein Mönch oder einen Ritter. Und startest dann halt sozusagen from scratch, Level 1, mit nur ganz billigem Equipment und auch nur einem ganz geringen Mana-Pool.
Mhm.
Oder Punktepool. Und mit diesem Punktepool musst du dann halt auf einer Map beispielsweise Türme oder Fallen errichten, um Monsterwellen davon abzuhalten, zu einem Kristall zu kommen, der anfangs immer noch in der Mitte ist. Und wenn der Kristall irgendwann von den Monstern vernichtet ist, dann ist Game Over. Und wenn du aber alle Wellen überlebst, ohne dass der Kristall vernichtet wird, dann hast du das Level geschafft.
Mhm.
Du hast eine Bauphase, in der du halt deine Verteidigung errichtest und dann aktivierst du einen Knopf und dann kommt halt eine Welle an und du kannst immer schon im Vorfeld sehen, anhand von Symbolen, wo die herkommt und was das für Feinde sein werden.
Mhm.
Und dann kannst du dich aber halt auch selber ins Kampfgeschehen einmischen. Und,
also erinnert mich jetzt in erster Linie erstmal ein bisschen an Orcs Must Die, was wir letztes Mal hatten.
Ja, so ein bisschen. Nur noch cartooniger.
Okay.
Allerdings sehr schön mit der Unreal Engine, wenn ich mich nicht ganz irre, in Szene gesetzt. Und das ist teilweise wahnsinnig stimmungsvoll, was da in den Levels geboten wird.
Mhm.
Naja, und du sammelst dann halt von den Gegnern auch neue Gegenstände ein. Die richten sich nach dem Schwierigkeitsgrad, auf dem du ein Level spielst. Also wenn du auf verrückt spielst, dann kriegst du bessere Gegenstände, als wenn du auf leicht spielst.
Mhm.
Allerdings bietet es sich überhaupt nicht an, zu Beginn auf verrückt zu spielen. Denn schon auf Medium kommst du echt in Schwierigkeiten. Und das muss echt mal gesagt werden. Dungeon Defenders sollte man wirklich nur im Koop und online spielen, weil lokal und alleine hat man da erstens überhaupt keine Chance, man sieht kein Land und es macht auch nicht so viel Spaß.
Okay.
Das ist echt ein beinhart schweres Spiel. Also schon im zweiten Level gehst du als Alleinspielender, wenn du nicht einen völlig hochgelevelten Charakter aus dem vorherigen Playthrough hast, völlig unter.
Hm.
Und ja, die neuen Gegenstände kannst du dann halt ausrüsten und dann gibt's zwischen den verschiedenen Levels noch eine Taverne, in die du immer zurückkehren kannst. Das ist sozusagen die Hub-World.
Ja.
Und da hat halt auch jeder seine eigene, jeder Spieler. Und da kann man dann alles Mögliche einstellen in den Levels, also den Schwierigkeitsgrad und man kann auch einstellen, ob man irgendwie einen besonderen Modus spielen möchte, wo man sich nur mit den Türmen verteidigen kann und überhaupt nicht selber schießen. Du kannst auch noch jedes Level in einem endlosen Wave-Modus spielen und halt einfach sozusagen Survival-Mode so lange überleben, wie du kannst. Und sehr schön ist, wenn du kleine Trophies einsammelst, also so Achievement-mäßig, dann werden die in deiner Taverne immer irgendwo hingestellt. Also dann siehst du plötzlich in so einem kleinen Wandschrank die Pokale. Das ist wirklich alles sehr cool gemacht. Und du kannst an einer kleinen Station, das ist, ja, keine Ahnung, so eine Upgrade-Station, kannst du halt dein Inventar verwalten und aufgesammelte Gegenstände, die du nicht haben willst, für ein paar Punkte verkaufen. Und du kannst auch deine Waffen oder Ausrüstungsgegenstände in mehreren Levels upgraden. Und dann wird dir aber immer eine Option gegeben, in, ja, welches Attribut du sozusagen steigern möchtest.
Okay.
Also du hast dann beispielsweise bei einem Cape, keine Ahnung, das Angebot, deine Heldengesundheit zu steigern oder aber den Radius deiner Türme oder aber, keine Ahnung, die Feuerkraft deiner Türme, den Damage deiner Türme. Und muss sich dann halt immer so ein bisschen entscheiden. Und von daher ist dieser Auflevel-Aspekt wahnsinnig motivierend. Und schön ist, wenn du einen Gegenstand auf sein maximales Level abgegradet hast, dann kannst du ihm einen persönlichen Namen geben. Und meine Handschuhe heißen seitdem immer kaltes Händchen.
Sehr gut.
Das, ja, weiß ich nicht. Das sind lauter so kleine, total liebenswürdige Ideen. Und was mir an Dungeon Defenders fast noch am besten gefällt, ist, auch wenn ich das bisher selten gemacht habe, aber es ist echt eins der wenigen Spiele, wo du jederzeit in ein Quick-Match rein kannst und selbst wenn du da mit völlig wildfremden Leuten zusammenarbeitest, meistens funktioniert es gut.
Mhm.
Und du brauchst da jetzt nicht irgendwie ständig aus irgendeinem Spiel rausgehen, weil du denkst, boah, was sind das wieder für Idioten. Das ist echt so ein Spiel, da funktioniert es einfach. und ich glaube, dass ich das noch sehr, sehr lange weiterspielen werde. Weil ich echt Bock habe, auch die anderen Charaktere mal auszuprobieren. Bisher habe ich nur mit einem Magier gespielt. Und was noch ganz interessant ist, was ich bisher noch gar nicht benutzt habe, deswegen, du kannst in den Maps, die du spielst, halt auch immer deinen Hero wechseln. Also beispielsweise in der einen Wave als Magier spielen. In der zweiten holst du dann plötzlich deinen Mönch raus, weil der halt irgendwie vielleicht bessere Fähigkeiten hat.
Okay.
Die du gerade besser benutzen kannst.
Mhm.
Weil also beispielsweise der Magier setzt Türme, aber die Jägerin, die setzt halt immer irgendwelche Fallen, die die Feinde verlangsamen oder so. Und das Zusammenspiel dieser Helden macht's dann halt wirklich.
Okay.
Und später sind die Maps ganz schön fordernd, weil dann also echt das Leveldesign durcheinander ist und du erstmal gucken musst, wo können die Feinde überhaupt herkommen. Und dann musst du plötzlich nicht mehr nur einen Kristall, sondern drei verteidigen. Und es gibt auch noch so eine ganz kleine Geschichte, die ist aber wirklich unbedeutend, aber ganz nett präsentiert. Du hast auch zwischendrin immer mal einen Bosskampf. Und dann musst du halt wirklich teilweise auch, indem du die Levelumgebung ausnutzt, nicht nur endlos auf dich zukommende Horden an Standardgegnern besiegen, sondern auch noch diesen Boss, der halt dann immer eine besondere Schwachstelle hat.
Mhm.
Ja, ich weiß gerade noch nicht mal mehr, ob ich jetzt alles Wissenswerte erwähnt habe, weil Dungeon Defenders unglaublich, ja, umfangreich ist. Also das wirkt auf den ersten Moment wie so ein simples Tower Defense meets Action RPG-Spiel, aber da steckt wahnsinnig viel unter dieser Oberfläche drin.
Das kostet wie viel auf Steam?
11,99, wenn ich mich nicht ganz irre.
Mhm.
Inzwischen ist auch ein DLC erschienen zu Halloween mit einer ganz besonderen neuen Halloween-Challenge. Wenn man die absolviert auf schwer, dann kriegt man noch ein paar neue exklusive Kostüme. Ja,
schauen.
Also ich war lange am Überlegen, weil ich normalerweise nicht so der Koop-Spieler bin, weil es ja irgendwie doch dann manchmal schwer ist, dann irgendwie Mitspieler zu finden und so random Gruppen mag ich immer nicht so gerne.
Ja.
Aber ich bin echt froh, mich entschieden zu haben. Gut, ich habe jetzt halt auch meistens einen festen Mitspieler, aber wie gesagt, wir haben einmal vergessen, unser Spiel, das wir aufgemacht hatten, unser Private Game, hatten wir einmal vergessen, auf Private zu schalten. Und dann kamen plötzlich irgendwie zwei Leute dazu, ja, mit denen wir gar nicht gerechnet haben, weil wir dachten, wir spielen das jetzt zu zweit. Und hat super geklappt. Also war jetzt überhaupt nicht so, dass man da irgendwie Angst haben musste, dass die einem die ganze Strategie kaputt machen oder so. Ich möchte das wärmstens empfehlen. Wirklich. Da steckt für 11,99 € so viel Spielspaß drin. Das ist ein wahnsinniges Preis-Leistungs-Verhältnis. Preis-Leistungs-Verhältnis. Und zu dieser Detailverliebtheit noch eine letzte Sache. Es sieht erstens teilweise ganz toll aus, aber auf einer der letzten Maps bist du halt irgendwie oben auf so einer Burg unterwegs, auf den Zinnen. Und wenn du dann auf einen der Türme steigst und da halt irgendwie kurz ein paar Gegner mit Schüssen behagst oder irgendwelche Gegenstände einsammelst, dann hörst du auf einmal den Wind viel stärker, weil du halt nicht mehr geschützt bist durch die Burgmauern. Und sobald du vom Turm wieder runtergehst, hörst du den Wind überhaupt nicht mehr so richtig. Und
das ist schön. Weiß
nicht, als mir das aufgefallen ist, habe ich mir so gedacht, ey, cool, dass man sogar auf so kleine Details achtet.
Das ist richtig, ja. Sowas ist immer eigentlich ein ganz gutes Zeichen.
Ja. Und die Suchtspirale greift halt einfach erbarmungslos. Noch ein Level, noch eine neue Fähigkeit.
Ja. Okay. Dungeon Defenders. Auf iOS übrigens nur 2,39 €. Auf Android gibt es auch, da weiß ich nicht, was es kostet.
Ich meine, das gibt es in Deutschland auch schon via Xbox Live Arcade.
Okay.
Und in USA gibt es das, glaube ich, auch schon fürs PSN. Aber wenn ich mich nicht völlig irre, ist das hier in Deutschland bisher noch nicht erschienen. Das deutsche PSN braucht ja gern mal ein bisschen länger.
Richtig.
Deswegen besprechen wir übrigens in dieser Ausgabe auch noch nicht Payday The Haste, was uns schon von einem Hörer wärmstens empfohlen wurde, aber das kommt hier in Deutschland einfach gerade jetzt erst raus, nachdem das in den USA schon seit, keine Ahnung, 3 Wochen draußen ist.
Stimmt, du hast ja diesen Play-Spaß mitgemacht. Und
ja, genau. Da habe ich das jetzt kostenlos gekriegt, aber dafür auch 3 Wochen zu spät.
Super.
So, Bernd, jetzt wollen wir dich mal wieder reden lassen, oder?
Ja, du hast mir ja gesagt, du hast es auch und hast es quasi noch gar nicht gespielt. Und zwar spreche ich von Shantae Risky's Revenge, was jetzt kürzlich auch auf iOS rauskam. Ich mache heute die totale iOS-Runde. Aber muss auch mal sein. Da ist ja fast alles Indie.
Ja.
Wenn es nicht gerade von Gameloft oder EA kommt. Jedenfalls kommt es ursprünglich vom 3DS rüber, was ja nicht der erste 3DS-Port ist. Immer wenn so ein 3DS-Port kommt und der dann auch noch gut ist, wie in dem Fall von Shantae, muss ich so an die Aussage von Nintendo denken, nein, wir machen definitiv keine Spiele auf anderen mobilen Plattformen. Denke ich mir, aber eure anderen Entwickler laufen euch da gerade davon.
Es kommt nicht vom 3DS, sondern noch vom alten DS. Das ist nur via 3DS jetzt im eShop erschienen.
Ach, oder so, ja. Ja, ja, natürlich, klar. Stimmt. Jedenfalls ist es ein sehr schönes Metroidvania-ähnliches Spiel. In schöner, oldschoolig gezeichneter Pixelgrafik, die jetzt vom DS auf das iOS für meinen Geschmack ganz gut portiert wurde. Ich habe auch schon von Leuten gelesen, die da weniger zufrieden sind, aber ich kann mich da eigentlich nicht beschweren. Ich war lediglich am Anfang ein bisschen skeptisch, als ich so die Screens sah, weil du hast immer einen Rahmen um den Bildschirmausschnitt rum, wo außenrum die ganzen Controls angebracht sind, weil am DS hast du ja 2 Bildschirme, wo dann vermutlich, ich kenne die DS-Version nicht, einfach unten die ganzen Anzeigen sind und oben wird einfach der Spielinhalt gezeigt und auf dem iOS-Gerät hast du natürlich nur einen Bildschirm.
Ja.
Hat aber tatsächlich sogar den Vorteil, gerade wenn du es auf einem iPhone spielst, dass du die Finger nicht auf dem eigentlichen Spielbildschirm trotzdem hast, sondern nebendran. Und es funktioniert dementsprechend ganz gut, weil du eben tatsächlich eine bessere Übersicht hast. Mhm. Auf dem iPad macht es sowieso relativ wenig aus, weil der Bildschirm groß genug ist.
Ja, und da kann man noch so große Wurstfinger haben, das macht dann nichts. Ja,
richtig.
Womit ich nicht behaupten möchte, dass du Wurstfinger hast.
Ach naja, ich sage immer Fummelstummel.
Das ist natürlich auch ein schönes Wort.
Gefällt mir wahnsinnig gut, hat auch einen super Soundtrack. Also geht gut ins Ohr. Nicht jeder Song gefällt mir jetzt super gut, aber ist schon auf jeden Fall sehr hochwertig. Bietet ziemlich viel Inhalt. Du bist da halt in so einer, vielleicht sollte ich erstmal sagen, um was es geht. Du bist als Halb-Genie unterwegs, nämlich diese Shantae. Und rennst quasi der Risky Boots hinterher, die anfangs eine höchst mysteriöse Wunderlampe klaut. Mhm. Und muss dann auch drei so magische Siegel organisieren. Was dann sehr witzig ist, im Verlauf des Spiels lernst du, dich zu verwandeln. Du kannst nämlich, wenn du auf dem Action-Button bleibst, so einen Bauchtanz vollführen. Also es ist sowieso ziemlich witzig, die Animationen. So die Frauen mit ziemlich großem Vorbau stehen immer da und wackeln auch immer so mit den Brüsten so ein bisschen, weil sie nicht ganz ruhig dastehen. Es ist schon sehr verstörend.
Jetzt wissen wir, wieso du das Spiel so gerne magst.
Jedenfalls kannst du dich über den Bauchtanz später dann auch verwandeln. Zuerst in einen kleinen Affen, der dann eben die Fähigkeit hat, an senkrechten Wänden hochzuklettern, womit du wieder in andere Bereiche kommst, die du vorher nicht erreichen konntest. Oder in einen Elefanten, wo du Steine zertrümmern kannst. Und ganz zum Schluss scheinbar auch noch in eine Meerjungfrau, was ich gelesen habe. Soweit bin ich aber selbst noch nicht. Ich kann erst den Elefanten. Und ist ziemlich viel Spielinhalt, ist von der Story ganz nett erzählt und ein besonderes Feature auf dem iOS, was ich persönlich sogar schon genutzt habe und sehr froh darüber bin, du kannst einen Spielstand in die Cloud legen.
Okay.
Und dann quasi zu Hause am iPad spielen und wenn du unterwegs bist, auch durchaus auf dem Telefon weiterspielen.
Das ist cool.
Das ist, ja, bestimmt nicht für übermäßig viele Leute, die das nutzen können, weil nicht jeder ist so verrückt und hat gleich iPad und iPhone.
Schön, dass du selber sagst.
Ja, naja, gut, nicht, ich stehe dazu. Aber wenn man eben beide Geräte hat, ist das durchaus spaßig, weil wie gesagt, das funktioniert auch auf dem kleinen Bildschirm sehr gut. Macht eine Menge Spaß und möchte ich jedem nur ans Herz legen. Kostet, ist als kostenlose App, Universal App auch im App Store, wo man, ich weiß gar nicht, wie lange man da genau spielen kann. Ich habe da nicht relativ lange gespielt, sondern mir dann ziemlich schnell die Vollversion freigeschaltet. Die gibt es dann per In-App-Kauf.
Weil dir die wackelnden Brüste so gefallen haben.
Ja. Genau, weil kostet 2,39, ist billiger als ein Playboy und da sind sie nicht animiert. Ja, am DS gibt's das für, was hast du gesagt, ein 12er
über diesen eShop? Ja, ich meine, ich habe da 12 Euro für bezahlt im eShop und es dann fast gar nicht gespielt, weil mich erstmal das Ocarina of Time Remake doch wieder total gefesselt hat. Auf dem 3DS, nachdem ich den gekauft hatte. Aber mir ist schon bewusst, dass ich das nochmal irgendwann spielen sollte, weil ich habe schon sehr viel Lob darüber gehört.
Ja.
An sehr vielen Ecken und Enden.
Doch kann ich nur mich anschließen.
Ich bin bisher nur in die erste Stadt gekommen, was ja echt gerade mal 10 Spielminuten sind oder so. Und dann war ich erstmal völlig überfordert, weil ich dachte, so viele Bildschirme und du kannst hier noch durch und da noch durch und
Das ist richtig, das ist richtig. Das ging mir auch so, was? Okay, und in die Richtung. Also ganz am Anfang ist es tatsächlich, es ist halt relativ oldschoolig. Du musst auch Speicherpunkte finden. Das ist so ein bisschen, ja, so ein kleiner Nachteil von den mobilen Geräten jetzt. Ich weiß gar nicht, wie das technisch auf dem DS gelöst ist. Was passiert da, wenn du aus dem Spiel rausgehst? Verlierst du auch den Speicherstand oder halt den Fortschritt bis zum letzten Savepunkt? Oder?
Das weiß ich jetzt gerade nicht. Würde ich aber fast mal vermuten.
Also auf iOS ist es ja so, solange der Speicher des Geräts noch nicht voll ist, dann lebt die App schon noch im Hintergrund. Das heißt, wenn du nur mal kurz zu deinem E-Mail-Programm wechselst und wieder zurück, dann bist du auch noch da drin. Aber wenn du länger Pause machst und viele andere Sachen zwischenzeitlich gestartet hast, kann es schon sein, dass die gekillt wird. Und dann ist halt wichtig, dass du bei einem Speicherpunkt warst, was vielleicht für den einen oder anderen etwas ungewohnt ist auf dem iOS-Betriebssystem. Da sollte man.
Kann schon sein, dass es beim 3DS auch die Möglichkeit gibt, also einfach auszuschalten und dass dann halt bis zum nächsten Anschalten der Speicherpunkt sich gemerkt wird sozusagen. Mhm. Aber ich weiß es wirklich nicht. Deswegen sage ich da jetzt lieber nichts Konkretes, bevor ich mich hier in irgendwelchen Fehlinformationen verstricke.
Ja, ich habe halt mit DS und 3DS auch keinerlei Erfahrung, deswegen. Egal, Shantae Risky's Revenge kaufen.
Das ist doch mal ein Befehl, der deutlich ist. Dann sage ich jetzt mal das Gegenteil. Oh. Serious Sam, The Random Encounter, nicht kaufen.
Gut, nächstes Spiel. Nein, erzähl mal so ein bisschen was.
Es ist der letzte Teil in dieser Indie-Serious Sam-Reihe, was ich ja weiterhin als Konzept sehr cool finde. Das halt vor dem Release von dem neuen Serious Sam-Hauptspiel drei kleine Indie-Studios einzelne Minititel entwickelt haben. Wir hatten ja auch schon mal über, wie hieß es, Serious Sam, hier, wie hieß es, Bernd?
Ich weiß nicht, welches du meinst.
Hier.
Double
mit,
D?
Mit, ja, genau, mit Gunstacking. Das Gunstacking, wusste ich noch. Ja. darüber hatten wir ja schon mal gesprochen. Und dann kam ja noch ein Spiel auf iOS raus, Kamikaze Attack oder wie es hieß.
Richtig.
Und jetzt gibt's halt Serious Sam The Random Encounter via Steam. Und das ist, was auch in letzter Zeit häufig vorkommt, so eine kleine Verballhornung von alten RPGs. Aber total im Serious Sam Style. Und der Humor ist auf jeden Fall gelungen. Also du siehst halt als erste Sequenz, wie Serious Sam zu irgendeinem Typen sagt, okay, ich gehe jetzt in dieses Portal. Und dann geht er in das Portal und zwei Sekunden später ist er zurück und sagt nur, the first encounter didn't go so well. Und das ist natürlich eine schöne Anspielung darauf, dass man eben innerhalb von zwei Sekunden gerade das erste Serious Sam Spiel stattgefunden hat. Welches ja the first encounter hieß.
Ja.
Und dann sucht er jetzt halt hinter einem anderen Portal nach dem großen Oberbösewicht und läuft da halt über ganz spartanisch gehaltene 2D-Umgebung, also aus der Vogelperspektive, und alle paar Sekunden, also wirklich alle drei Sekunden gibt es einen Zufallskampf. Also so schlimm habe ich das noch in keinem RPG erlebt. Auch bei denen, die ich irgendwie auf Super Nintendo oder so gespielt habe. Und da kommt dann die besondere Spielmechanik von The Random Encounter ins Spiel. Denn du läufst mit Serious Sam und den Gefährten, die du mit der Zeit einsammelst, immer nach hinten. Ja. Und die Feinde laufen auf dich zu. Also so wie man das halt aus den Serious Sam-Spielen auch kennt. Meistens rennt man halt wirklich rückwärts und schießt auf alles, was einem da entgegenkommt. Das macht man da halt auch. Und man wählt eine Waffe aus. Anfangs hat man halt nur eine Pistole. Später kommen dann Shotgun und Sniper-Rifle und Raketenwerfer und so hinzu. Und einige Waffen können nur in einer geraden Linie auf die Feinde schießen und andere halt in einem bestimmten anderen Radius oder Winkel. Und dann richtest du die halt so aus, dass sie möglichst viele Feinde treffen. Und dann aktivierst du diese Auswahl und dann kannst du 5 Sekunden lang nichts mehr machen. Dann rennen die Feinde auf dich zu und du rennst zurück und schießt.
Okay.
Und alle 5 Sekunden kannst du dann ein neues Kommando eingeben. Mhm. Das ist alles ganz witzig gemacht. Und der Humor ist, wie gesagt, auch wirklich gut gelungen. Aber diese Kämpfe werden schon nach ganz kurzer Zeit unglaublich ermüdend. Und vor allem sind sie auch schon nach ganz kurzer Zeit nur noch unfair schwer. Weil du hast eine ganz kleine Bewegungsmöglichkeit, indem du nämlich deine Figuren auf der Fläche, auf der sie rückwärts laufen, nach oben oder nach unten bewegst, während sie laufen.
Mhm.
Und damit kannst du dann halt Kugeln ausweichen, die die Feinde auf dich schießen. Aber den kann man eigentlich gar nicht ausweichen. Also das ist nicht möglich. Das ist jetzt nicht wie in einem Bullet-Hell-Shooter, dass du mit wahnsinnig viel Übung gerade so zwischen diesen Kugeln hinweg passt, sondern du rennst immer in irgendwelche rein.
Mhm.
Und deswegen läuft nach einiger Zeit nur noch darauf hinaus, dass du ständig irgendwelche Heil-Items benutzen musst, die du aber auch nun nicht gerade im Überschuss hast. Oder irgendwelche besonderen Gegenstände, wie zum Beispiel die Serious Bomb, die dann einfach wahnsinnig viel Schaden bei den Gegnern macht, einmalig.
Ja.
Und was mich noch gestört hat, ist, dass du die Position deiner Gefährten auch nicht tauschen kannst. Also wenn beispielsweise der Gefährte, der gerade in der Mitte immer nach hinten rennt, wenn der gerade von ganz vielen Kugeln getroffen wurde und es sich abzeichnet, dass die Feinde meistens da in die Mitte schießen, dann hätte ich gerne die Option gehabt, dass ich den vielleicht mal nach oben setzen kann in der Reihe der Gefährten,
mhm,
damit er halt jetzt erstmal nicht mehr getroffen wird. Aber das geht nicht, das ist halt vom Programm vorgegeben.
Mhm.
Okay. Und von daher, das kostet 3,59 €, was jetzt echt nicht die Welt ist, aber es ist auch nicht sonderlich lang. Und selbst die Länge ist eigentlich schon zu lang, weil man echt nach einer halben Stunde denkt, ja gut, jetzt haben wir alle mal gelacht. Und es ist ja auch vom Prinzip her schön, aber das braucht man einfach nicht.
Also quasi nur für die wirklich absolut beinharten Fans, die alles von Serious Sam haben müssen.
Ja. Aber mehr auch nicht. Also so gerne ich dieses Indie-Projekt auch weiterhin habe und so sehr ich mir wünschen würde, dass das auch bei anderen Spielserien mal irgendwie öfters genutzt wird. Aber da ist nur das Konzept wichtig, witzig, und die Umsetzung, die hapert noch ein bisschen. Also bin gespannt, was die Entwickler als nächstes machen. Flambeer Games heißen die. Aber ich hoffe, die lernen noch so ein bisschen aus den Fehlern, die bei Random Encounter gemacht wurden. So, Bernd, ich habe gerade mal was gemacht.
Du hast was gemacht?
Ich habe gerade meine Münze geworfen.
Okay.
Und nachdem ich diese Münze geworfen habe, hat der Münzwurf ergeben, dass du jetzt erklären musst, was an Sideway New York so besonders ist.
Das ist ja einfach.
Ja, ich könnte das nicht, ganz ehrlich.
Echt?
Ich hätte wahnsinnige Schwierigkeiten, das jetzt irgendwie vernünftig zu erklären. Deswegen also, bin ich froh, dass die Münze auf dich gefallen ist.
Zu viel Batman gespielt. Nun, ja. Sideway New York ist jetzt im PSN frisch rausgekommen. Ich habe nur die Demo gespielt, muss ich dazu sagen. Und der witzige Kniff daran ist, es ist ein zweidimensionales Jump and Run in einer dreidimensionalen Welt. Das klingt jetzt auf den ersten Blick erstmal noch nicht wahnsinnig verwirrend oder spannend. Der Gag daran ist aber, dass du quasi immer nur auf Wänden unterwegs bist, da du nämlich wie ein Graffiti an der Wand klebst. Und dementsprechend ist es sehr verwirrend, weil, also ich habe mich dabei häufiger ertappt, dass ich an der ganz normal von der Seite sehenden Wand, wo das noch ganz normal zweidimensional wunderbar funktioniert, dann nach oben raus hüpfe und dann eigentlich auf dem Dach entlanglaufen wollte, wie wenn man eben ganz normal auf so ein Dach hüpfen würde. Stattdessen bist du ja aber dann flach auf dem Dach und wechselst sozusagen die Sicht.
Ja.
Und kannst gar nicht dahin, wo du eigentlich zuerst gedacht hast, du willst hingehen. Ja. Und ja, es ist durchaus witzig.
Mir gefällt das super. Und ich habe leider bisher auch nur die Demo spielen können. Die bietet aber schon zwei relativ ausführliche Level.
Ja.
Da kriegt man schon ein sehr gutes Gefühl für das Spiel. Und ich glaube, ich werde mir das mit großer Sicherheit noch in der Vollversion besorgen, weil ich dieses Spielprinzip oder dieses 2D in 3D-Umgebung, was du jetzt übrigens wirklich sehr gut erklärt hast. Bei mir wäre das nur zielloses Geschwurbel geworden. Das finde ich unglaublich einfallsreich und auch in den beiden Levels, die in der Demo drin sind, schon sehr cool verpackt. Speziell, wenn du irgendwie alle Bonusgegenstände einsammeln möchtest, die so im Level verteilt sind.
Oh ja, das ist ziemlich tricky.
Dann musst du echt schon so ein bisschen Denkarbeit leisten und wirst dabei dich auch öfter selber verarschen und denken, ach ja, das ist ja einfach, dann springe ich da jetzt hin, ne? Wo bin ich denn jetzt?
Richtig.
Was noch ein bisschen weniger gelungen wirkt, sind die Kämpfe gegen die Feinde, weil halt ab und an sich auch Feinde in deinen Weg stellen und die dann halt wegkicken musst. Und weiß nicht, das Kampfsystem wirkte auf mich jetzt nicht so wahnsinnig ausgeklügelt oder.
Ach, ich fand es eigentlich ganz okay. Natürlich ist es jetzt nichts übermäßig Spannendes. Was mich da schon mehr gestört hat, ist zum einen die Musik.
Ja, die hat mich nun gar nicht gestört.
Ja, es ist einfach nicht meine Musikrichtung, diese Hip-Hop-rappige, beatlastige Elektromucke.
Ja, meine normalerweise auch nicht, aber da gehört's halt dazu.
Und ja, natürlich gehört's dazu.
Hat's gut gepasst.
Also klar, stilistisch absolut treffend, aber mein Geschmack trifft's halt nicht. Und ich habe die ziemlich schnell ausgeschalten. Dann ist es aber irgendwo auch wieder ein bisschen zu ruhig.
Ja.
Und das
musst
andere.
Selber singen.
Way. Ja, genau. Way. Das andere ist, es ruckelt stellenweise übel.
Also, das ist mir auch nicht so störend aufgefallen, aber ich habe da.
Doch, wenn du
gesagt,
so, wenn du
auch
so.
Nicht so das Auge für.
Na, also ich bin da normalerweise auch relativ schmerzfrei. Also wir hatten uns ja schon mal unterhalten über Mafia 2.
Ja.
Was wir auf höchsten Einstellungen mit viel Physik spielen und wenn es dann unter die magischen 30 Frames oder was kracht. Ich habe mich das relativ wenig gejuckt, auch wenn das stellenweise auch noch arg unter die 20 bei mir gefallen ist. Aber bei Sideway, ich weiß nicht, ich hatte das so, da gibt's diese eine Stelle relativ am Anfang, wo du auf dem ersten Dach unterwegs bist und du musst eigentlich nur nach rechts runter. Das geht aber nicht direkt, sondern du musst erstmal links und dann also an die linke Wand und von der an die daran angrenzende und dann nochmal, nee, und dann da wieder nach oben und dann kommst du erst rüber. Kann man sich jetzt nicht vorstellen, wenn man es nur hört.
Nicht wirklich.
Aber da waren relativ viele Wechsel nacheinander und da bricht's schon stellenweise extrem ein und weiß ich nicht, das hat mich einfach ein bisschen gestört.
Okay.
Aber
also ist mir jetzt gar nicht so aufgefallen, aber glaube ich dir, dass dich das dann gestört hat, wenn das bei dir so krass war.
Gerade halt, weiß ich nicht, ich sitze dann davor und denke mir, Mann, das ist die PS3, also überall die gleiche Hardware, das muss man doch irgendwie in den Griff kriegen können.
Vielleicht hatte dein System gerade Schluck auf.
Ach so, du meinst, ich hätte die Spaghetti nicht in das Laufwerk legen sollen.
Ja.
Verdammt.
Naja, also wie gesagt, mir ist das nicht aufgefallen. Können wir jetzt abschließend nicht beurteilen, ob es nun wirklich supermäßig ruckelt oder ob das vielleicht bei dir gerade nur ein temporäres Problem war oder was weiß ich. Aber das Spielprinzip finde ich wirklich super.
Auf jeden Fall.
Und ich finde es auch ein bisschen schade, dass man von Sideway New York irgendwie nirgendwo was liest. Ich habe das irgendwie durch Zufall im PSN unter den Demos entdeckt und mich dann dran erinnert, dass ich schon mal irgendwo drüber gelesen habe über dieses Spiel und dachte mir dann, ach cool, das ist jetzt schon draußen und fand's richtig, richtig lustig und hatte großen Spaß mit der Demo und dann mal irgendwie im Internet ein bisschen umgeguckt und nirgendwo steht da was drüber. Das ist echt so ein bisschen untergegangen.
Ja, ist richtig.
Und daher holen wir es jetzt ein wenig aus dieser Versenkung heraus. Also schaut euch die Demo mal an und entscheidet dann, ob ihr dafür 9,99 € ausgeben möchtet oder nicht.
Genau. Das Einzige, was wir natürlich jetzt nicht sagen können, ist, wie es zum Beispiel vom Umfang aussieht, was sich da noch so tun wird. Aber ja, 9,99 € ist jetzt ja auch nicht.
Hat man nicht am Anfang so eine kleine Weltkarte gesehen? Die wirkte auf mich relativ umfangreich.
Ja, Das stimmt, das ist richtig.
Und kurz waren jetzt die beiden Levels, die Level, man so angespielt genau, hat, auch nicht.
Das stimmt. Insofern lässt es zumindest schon darauf schließen, dass da einiges drinsteckt.
Jo.
Nicht ganz so... Oh yeah, gleichzeitig einsetzen ist gut. Ich wollte auf Voxatron hinaus, wo noch nicht so viel drinsteckt, was aber bisher auch nur eine Alpha-Version ist, wo wir kurz schon mal drüber gesprochen hatten im News-Teil vor x Folgen.
Ich glaube, das war in der letzten.
Und das kam ja jetzt in dem Humble Voxatron Bundle raus.
Mhm.
Eben als Alpha-Version. Für zahl, was du willst. Ich habe da gleich mal $15 eingeschmissen. Das wird auch der Preis sein, wenn es dann mal fertig released wird.
Ja.
Mittlerweile kamen in dieses Bundle auch noch Blocks That Matter und Binding of Isaac dazu.
Und richtig, über Blocks That Matter hatten wir auch schon mal gesprochen.
Über Binding of Isaac auch.
Genau.
Ja, und Voxatron ist dieser, wo wir neulich noch relativ wenig mutmaßen konnten, Voxel-Grafik-Shooter. Oder, naja, Shooter ist übertrieben. Aber so spielmechanisch ist es ein bisschen Twin-Stick-Shooter-like. Eben dreidimensional mit kleinen Klötzchen, also nicht so Riesenklötzchen wie bei Minecraft, sondern ja, kleineren eben.
Ja.
Wahnsinnig guter Satz. Ja, mir hat der Trailer damals richtig gut gefallen, weil eben auch die Spielwelt ja quasi komplett zerstörbar ist. Also da gehen dann auch so Sachen wie, du schießt vom Baum den Stamm weg und der fällt dann in sich zusammen in so einen Haufen kleiner Würfelchen. Und das sieht auch total witzig aus. Und ja, kaputt machen, da stehe ich drauf. Ich sag nur Explosionen.
Ja.
Unser Lieblingsstichwort.
Wir haben übrigens den Eintrag zu Voxatron in den Shownotes der letzten Sendung auch mit endlich wieder Explosionen betitelt.
Genau. Und da gibt's auch ein ganz cooles Extra, so eine Smart Bomb, wenn du die aufsammelst, dann macht's auch wirklich auf dem Bildschirm Boom, steht dann kurz da und es fliegen ganz viele kleine dieser Würfelchen, dieser Voxel durch die Gegend. Es ist ein bisschen, ja, ich bin mal gespannt, wie gesagt, was die da noch vorhaben, ob das so unerzählte Story bleibt oder ob da noch was kommt, weil es ja schon ein bisschen so wie frühe Zelda-Spiele durch die Welt gelaufen auch ist.
Ja.
Weiß
und
nicht.
Es gibt ja auch den Adventure-Mode, also.
Richtig.
Ich würde eigentlich auch mal fast vermuten, dass da noch ein bisschen mehr hinzugefügt wird, aber das ist ja nur logisch. Also Alpha-Stadium ist ja echt noch früh in der Entwicklung. Und dafür, dass das noch im Alpha-Stadium ist, macht es jetzt schon ziemlich viel Spaß.
Ja, und vor
auch
allem einen sehr runden Eindruck auch.
Noch verbessert werden muss.
Ja, da kam ja auch gerade eben erst ein Update. Also anfangs war das so, dass du mit den Pfeiltasten eben durch die Gegend läufst und C ist springen und V ist schießen.
Ja.
Was ziemlich schwierig ist, weil du, wenn du dann ja nach rechts schießen willst, dich auch erstmal nach rechts bewegen musstest, dann auf der Feuertaste bleiben und dann wieder nach hinten weglaufen à la Serious ja. Sam. Mittlerweile ist es so mit der neuen Version, dass du dir da wirklich für Richtungstasten belegen kannst. Also links schießen, rechts schießen, oben schießen, unten schießen und dann quasi mit WSAD und den Pfeiltasten eine Art Twin-Stick-Shooter-ähnliche Steuerung hast.
Das ist ja schon mal besser.
Gamepad-Unterstützung wäre da natürlich ideal, weil ich muss sagen, selbst jetzt mit der neuen Steuerung, es hat's schon in sich. Also du kommst dann später auch in so kleine Sprungpassagen, wo du dann außenrum ziemlich viele Lavabecken hast und nur kleinere Plattformen und da erscheinen trotzdem eine ganze Menge Gegner und da wird's dann schon echt haarig. Also
soll aber auch bald kommen, Gamepad-Unterstützung.
Richtig.
Da wird also schon fleißig dran gearbeitet. Und das war eine große Freude. Das war fast genauso spaßig wie Voxatron selbst. Auf der Humble Voxatron-Page am ersten Tag zu beobachten, wie im Sekundentakt die Purchases nach oben schnellten.
Allerdings,
und man nur so merkte, ja cool, das kaufen richtig viele Leute. Und da muss man echt einfach froh sein, dass es dieses Humble Bundle gibt, weil ich glaube, das tut dem Indie-Markt echt gut. Und ich möchte fast wetten, vor diesem Bundle wusste wahrscheinlich fast niemand von Voxatron.
Mhm.
Und jetzt ist es in aller Munde. Und das ist doch echt mal cool, wenn so ein Spiel so einen Ruhm quasi über Nacht kriegt.
Ja, was ich auch sehr schön finde, ist, dass du mit dem Kauf gleich mehrere Versionen bekommst. Also auch die Mac- und Linux-User können da zuschlagen, weil auch da läuft's.
Ja. Es gab noch ein anderes Bundle in der Zeit zwischen unserem letzten und diesem Podcast. Und das ist das sogenannte Indie Royal Bundle gewesen. Mit dem Konzept, dass das zu Beginn zu einem wahnsinnig geringen Preis startet. Das lag irgendwo bei 1,70 Euro. Und mit der Zeit wird es dann immer ein bisschen teurer. Außer jemand zahlt ganz besonders viel Geld, weil dann wird der Preis wieder ein bisschen nach unten gedrückt.
Genau.
Und dieses Indie-Royal-Bundle soll es jetzt in Zukunft auch öfter geben. Also zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses Podcasts ist das zweite Bundle gerade für in 5 Tagen angekündigt. Und bisher kann man da die Planung bis zum 4. Bundle nachverfolgen. Und da waren 4 Spiele drin. Nimbus, Ares, das fantastische Gemini Rue und Tower Defense Spiel Sanctum.
Mhm.
Und ich habe mir das echt für 1,70 Euro unter den Nagel gerissen. Was man echt sich erstmal kurz mal drüber klar werden muss, was das für ein Schnäppchenpreis ist. Ja, und ich finde das ein cooles Konzept. Und bin sehr gespannt, was da in Zukunft noch auf uns zukommt. Allerdings ist es da halt leider nicht so, dass sowohl die Mac- und Linux- und Windows-Versionen dabei sind, sondern wenn ich jetzt nicht völlig falsch gewickelt bin, waren es im ersten Bundle nur Windows-Versionen.
So viel ich das verstanden habe, gibt's die Spiele schlichtweg einfach nicht auf dem Mac.
Ja, das...
Also insofern können die schlecht dabei sein, wenn das Spiel gar nicht auf der Plattform existiert. Aber es ist immerhin, du kriegst es so als Download, du kriegst den Steam-Code und dann und irgendwie...
du kriegst es auf Desura, das ist noch so ein Indie-Plattform-Service.
Genau, bis auf Sanctum, weil es das eben nur auf Steam gibt.
Ja, nee, also es war jetzt auch nicht als großer Kritikpunkt gemeint. Und klar, wenn es keine Mac-Versionen gibt, dann gibt's keine. Aber ein paar Leute haben es halt als Kritik gegenüber diesem Indie-Royal-Bundle geäußert. Naja, ich meine, ist zwar schön, wenn alle Versionen dabei sind, aber man kann ja nur nicht erwarten, dass extra für so ein Bundle auf einmal Mac-Versionen dazugeschnürt werden.
Richtig. Ist ja nicht so, dass man das einfach so 1:1 übertragen könnte.
Genau.
Ja, also ich hab Nimbus gespielt und Ares gespielt bisher.
Mhm.
Jeweils ein bisschen. Wegen Ares bin ich überhaupt auf das Bundle gekommen, weil mich das schon länger mal interessiert hat. Ich muss allerdings sagen, mich hat es jetzt nicht so vom Hocker gerissen. Das hat so auf den Screens so ausgeguckt, wie wenn das vielleicht so ein bisschen so ein Turrican-Klon sein könnte.
Ja.
Und ja, naja gut, Turrican habe ich sehr nostalgisch verklärt in Erinnerung. Also ich will damit nicht sagen, dass Turrican schlecht war, aber es ist auch schon lange her und was man so in seiner Jugend gespielt hat und damals toll fand, da geht eh nichts drüber, egal ob es jetzt wirklich gut war oder nicht.
Ist immer so ein bisschen nostalgische Verklärung dabei.
Ja, aber selbst ohne nostalgische Verklärung würde ich mal sagen, wischt Turrican mit Ares trotzdem den Boden auf. Es ist ganz nett, aber irgendwie, es hat nichts, wo ich sagen muss, packt mich jetzt übermäßig. Nimbus hingegen finde ich sehr witzig.
Tja, ich sehe es genau andersrum.
Du siehst es genau andersrum. Sehr schön.
Also ich habe Ares jetzt auch noch nicht so lange gespielt, aber ich glaube eher, dass ich das nochmal weiterspielen werde, als dass ich Nimbus weiterspielen werde.
Okay.
Aber erzähl doch erstmal, worum es in Nimbus geht.
Ja, Nimbus, was mir da eben sehr gut gefallen hat, ist einfach die Spielmechanik, auf das das aufbaut. Habe ich so noch nicht gesehen. Du bist ein, ja, so eine Art kleines Raumschiff und du kannst immer nur, siehst du, da habe ich jetzt Schwierigkeiten, das genau zu erklären. Du kannst nicht Gas geben, sondern du musst immer den Schwung ausnutzen, den du hast. Also du hast ein gewisses anfängliches Energieniveau, weil du auf Höhe X startest. Und durch das, dass du nach unten fällst, kannst du eben Schwung holen und dann wieder umlenken und so
einen Bogen fliegen. Du musst die Fliehkraft nutzen.
Ja, genau. Aber ja, irgendwie so. Ich kann es nicht genauer erklären. Und du kannst stellenweise eben auch bremsen und deinen Fall eben abbremsen und in verschiedene Kanonen reinfliegen, wo du dich dann wieder neu rausschießen kannst und musst da eben kleinere Rätsel lösen oder eben einfach auch durch den Level durchkommen.
Wahnsinnig praktisch kann man zum Beispiel seinen Fall dadurch abbremsen, dass man in Stacheln reinfliegt. Dann ist man nur leider tot, aber man hat gebremst.
Man hat gebremst, ja. Also ich finde es sehr witzig. Ich würde es mir allerdings auf dem iPad wünschen. Ich hab's heute damit, ich geb's ja zu.
Ja, ich geb's ja schon zu. Es ist auch irgendwie so ein Spiel, was ich dafür, glaube ich, anbieten würde. Aber ja, weiß ich nicht. Es ist halt, weiß ich nicht, irgendwie auch wieder dieser Casual-Charakter. Ich habe jetzt nichts gegen Casual Games, aber irgendwie nach 5 Leveln denke ich mir bei Nimbus, ja, jetzt hast aber auch mal wieder auf was anderes Bock.
Ja, deswegen sage ich ja, das ist so dieses typische iOS-Spiel, was du mal kurz rausziehst für 1, 2, 3 Level und dann ist der Bus da und dann fährst du weiter und spielst vielleicht im Bus noch eine Runde und dann ist aber wieder was anderes da. Aber so, keine Ahnung, extra den Rechner für Nimbus anschmeißen würde ich jetzt auch nicht, das gebe ich schon zu.
Was ich ein bisschen schade fand, ist, dass da überhaupt kein richtiges Geschwindigkeitsgefühl aufkommt. Das ist so ein bisschen wie in diesen ganzen neueren Sonic-Spielen, die irgendwie immer irgendwie entschleunigt wurden. Ich meine, früher bist du mit Sonic einfach durch die Gegend gerast und hast eigentlich nie gestoppt. Und jetzt in den neueren Sonic-Spielen war es dann öfters mal so, dass du irgendwie zwangsläufig langsamer werden musstest, damit du auf irgendwelche Plattformen raufkommst. Und das war dann wahnsinnig langsam und jetzt endlich wieder Highspeed und Loopings und was weiß ich nicht alles. Und Nimbus macht mir immer dann Spaß, wenn ich gerade so richtig Speed drauf habe.
Okay.
Und einfach echt auch schnell reagieren muss. Und dann kommt irgendwie so eine Kanone und du fliegst in die rein und dann musst du zwangsläufig stoppen.
Ja.
Weil falls du die Speed-Taste weiterhältst, wirst du sofort wieder rausgeschossen aus der Kanone. Aber du musst halt erstmal die Kanone ausrichten, wenn du da drin bist, damit sie dich in eine bestimmte Richtung schießt. Und dann kannst du erst weitermachen. Und das ist irgendwie immer so ein bisschen, dann wird für mich der Spielfluss so gestoppt. Und dann, jetzt muss ich jetzt diese Kanone hier wieder ausrichten und dann kann ich mich da wieder rausschießen lassen, dann bin ich wieder ganz kurz schnell und dann aber die nächste Kanone.
Hä, du darfst Nimbus einfach nicht als Rennspiel betrachten.
Ja, ich sehe es ja auch nicht als Rennspiel an, aber andererseits ist das ja auch irgendwie auf Highscore ausgelegt und dir wird ja am Ende eines Levels auch sofort das Leaderboard angezeigt mit den mit Zeiten, wo ich mir so denke, wie schafft das ein Normalsterblicher? Und dann willst du ja irgendwie schnell sein, aber gleichzeitig kannst du es eigentlich gar nicht so richtig, weil dich das Spiel immer wieder bremst durch diese Mechanismen. Natürlich gehört das zum Spielprinzip dazu, aber das ist, glaube ich, so das, was mich am meisten gestört hat.
Nun gut.
Gemini Rue, wie gesagt, fantastisch. Sanctum haben wir uns beide noch nicht so richtig angeguckt.
Nee.
Bei mir ist das tragischer als bei dir. Du hast es nämlich erst in diesem Bundle gekauft und ich habe seit ungefähr 5 Monaten auf meinem Steam-Account und ja.
Wir hüllen den Mantel des Schweigens.
Genau. Aber jetzt habe ich immerhin noch 3 neue DLCs dafür, weil man die dann beim Bundle auch noch dafür gekriegt hat. Also wenn ich das jetzt irgendwann mal starte, dann lohnt es sich richtig. So, wir reden heute natürlich auch noch über To the Moon, Bernd. Ne?
Ja.
Das wollen wir jetzt noch mal kurz anteasern.
Anteasern ist so ein hässliches Wort.
Wir machen dann auch noch ein wundervolles Gewinnspiel. Nicht zu To the Moon, sondern für euer iOS-Gerät. Ja, aber ein Spiel haben wir noch vorher. Oder haben wir sogar noch mehrere?
Du hast
mehrere.
Noch... Ah ja?
Ja, du hast noch hier das Gewinnspiel-Spiel und ich habe hier noch das Steam-Spiel.
Ach so, ja, natürlich.
Ja, und dieses Steam-Spiel nennt sich Sequence. Und das ist von einem netten Entwickler namens Iridium Studios. Und meiner Meinung nach auch schon im Indie-Games-Marktplatz via Xbox erschienen. Vor einiger Zeit. Aber da könnte ich mich jetzt auch gerade irren und einfach nur einen Fiebertraum gehabt haben. glaub ich aber nicht. und das ist ein Musikspiel RPG Puzzle Zwitter.
okay.
mit schon etwas sehr gewollt coolen Hauptcharakteren. Also du bist ein Typ mit dem unglaublich coolen Namen Kai. Also nicht Deutsch Kai, sondern KY.
Ach so.
Und du erwachst in einem seltsamen Turm und weißt nicht, wie du da hingekommen bist. Und dann spricht eine Stimme zu dir. Das ist die Naya. Und die ist auch unglaublich cool. Die hat immer so schlagfertige Antworten parat. Teilweise hast du das Gefühl, du bist in so einer Highschool-Komödie. und die sagt dir dann, ja, du musst da jetzt irgendwie in das 8. Stockwerk. Und da kommen jetzt ganz viele Feinde auf dich zu. Und da kann sie jetzt leider auch nichts gegen machen, aber sie hilft dir. Und dann kommt ein Feind auf dich zu. Und dann landest du in dem Spielbildschirm des Spiels sozusagen. Mhm. Und du hast halt immer drei verschiedene Fenster. Und in diesen Fenstern kommen Pfeilsymbole runter. Also oben, links, rechts, unten. Und sobald die den unteren Teil des Bildschirms erreichen, musst du halt die Pfeilsymbole drücken. So wie man das auch aus allen möglichen anderen Rhythmusspielen kennt.
Mhm.
Das Schwierige ist nun aber, du musst zwischen den drei Bildschirmen, die du hast, immer wieder alternieren. Weil der eine Bildschirm ist der Bildschirm, auf dem der Feind dich angreift. Und immer wenn der dich angreift, kommen da halt Pfeile runter und du musst die rechtzeitig abwehren. Ansonsten nimmst du Schaden. Dann gibt es aber auch noch einen Bildschirm, auf dem du durch Zauber, die du mit der Zeit einsammelst, Attacken machen kannst, um dem Feind wiederum Schaden zuzufügen. Und diese Attacken sind die einzige Möglichkeit, um den Feind zu schwächen.
Mhm.
Und dafür musst du halt auch wieder Pfeile aktivieren, aber dazu muss halt dieser Zauberbildschirm in der Front sein. Und die anderen Bildschirme kannst du während der Zeit nicht bedienen. Und für die Zaubersprüche brauchst du wiederum Mana. Und das ist dann sozusagen der dritte Kasten, in dem auch immer mal wieder Pfeile runterrennen.
Runterrennen ist gut.
Ja, oder runtergleiten oder wie auch immer man das nennen möchte. Und wenn du in diesem Mana-Bildschirm mal die Pfeile nicht rechtzeitig aktivierst, dann macht das nichts. Also der ist wirklich nur der Pool, mit dem du neues Mana zwischendrin mal dazugewinnen kannst. Aber sobald du irgendwie, wenn du einen Zauber aktiviert hast, die Pfeile, die dann kommen, nicht rechtzeitig aktivierst, dann scheitert der Zauber und dein Mana ist weg. Und sobald du in deinem Bildschirm, auf dem du angegriffen wirst, die Pfeile nicht aktivierst, dann nimmst du halt Schaden.
Mhm.
Und von daher wird es ein wildes Rumwechseln zwischen diesen Bildschirmen, was du mit den Schultertasten des 360-Gamepads machst.
Mhm.
Und musst dann halt immer gucken, okay, jetzt kommt gerade mal kein Angriff des Feindes, dann aktiviere ich jetzt schnell den Zauber, wechsle in den anderen Bildschirm rüber und hoffe, dass während ich da jetzt die Pfeile drücken muss, nicht im Angriffsbildschirm schon wieder neue Attacken kommen. Und das ist eigentlich ganz cool. Aber es verkommt nach einiger Zeit zum ziemlich blöden Grinding, weil du, um ein Stockwerk verlassen zu können, immer einen Schlüssel haben musst. Und den musst du dir aus bestimmten Gegenständen, die die Gegner fallen lassen, sozusagen zusammenbasteln.
Okay.
Ja. Wie das geht, weiß ich nicht, aber das geht halt. Und neben den Gegnern, neben dem Porträt der Gegner steht immer, dass sie drei verschiedene Gegenstände fallen lassen können. Und dann steht da auch immer die Wahrscheinlichkeit, mit der sie einen dieser Gegenstände fallen lassen können. Und beispielsweise, wenn du jetzt einen der Gegenstände brauchst, den der Gegner nur in 40% der Fälle ausspuckt, dann kann es halt schon mal sein, dass du gegen denselben Gegner viermal antreten musst, bis du endlich diesen richtigen Gegenstand hast.
Mm-hmm.
Und vorher kannst du halt deinen Schlüssel nicht herstellen. Und du kannst halt auch noch andere Sachen mit den Gegenständen herstellen, also irgendwie mächtigere Waffen oder so oder neue Zaubersprüche, aber dann ist halt der Gegenstand, den du gerade verwertet hast, auch direkt wieder weg und du musst erneut grinden, um an deinen Schlüssel ranzukommen. Und das Schlimmste daran ist, wenn du aus den verschiedenen Materialien oder Ressourcen einen neuen Gegenstand bastelst, dann liegt die Wahrscheinlichkeit, dass das gelingt, zunächst nur bei 50%.
Yay!
Und wenn du das nach oben drücken möchtest, aber auf 100% kannst du es gar nicht drücken, dann musst du dafür Experience Points ausgeben. Und wenn dann trotzdem dieser Alchemieprozess oder wie auch immer man das nennen mag, nicht funktioniert, dann verlierst du zwar die Gegenstände nicht, die du verarbeiten wolltest, aber du verlierst die ganzen XP, die du gesetzt hast. Und bist auf einmal nicht mehr Level 4, sondern nur noch Level 3.
Oje, oje, oje.
Ja. Und das verkommt leider schon auf der zweiten Etage des Turms zu einer ziemlich ermüdenden Angelegenheit, weil du dann irgendwann auch echt einen Gegner in- und auswendig kennst. Und dann habe ich mal versucht, eine Schwierigkeitsstufe nach oben zu stellen und dann hatte ich überhaupt keine Chance mehr, weil was da dann dafür Pfeilformationen auf dich zukommen, ich weiß nicht, wie viele Finger du da brauchst, aber es sind nicht mehr als 10. keine Ahnung. Und dann habe ich halt echt gegen einen Gegner 5-mal hintereinander gekämpft und der hat immer noch nicht den Gegenstand fallen gelassen, den ich haben wollte. Und dann habe ich mir auch gedacht, ey, Sequence, schönen Dank für die Stunde, die ich mit dir hatte, aber jetzt spiele ich erstmal was anderes.
Ich habe übrigens gerade mal nachgeguckt, das gibt es tatsächlich auch auf der Xbox.
Yes! Yes! ja, schade eigentlich, weil vom Grafikstil her ist das ganz schön und ich finde das Spielprinzip auch irgendwie witzig, dass man mal so echt drei Genres, die so gar nicht zueinander passen eigentlich, versucht miteinander zu verknüpfen. Aber wenn es dann auf Grinding hinausläuft, dann ist es halt nicht mehr so klasse und spannend. Und das ist bei Sequence leider so.
Mhm.
Es kostet 3,99 € via Steam. Eine Demo gibt es leider nicht.
Ja, gut.
Machen wir dann jetzt das Gewinnspiel? Oder machen wir dann jetzt To the Moon?
Nein, wir machen jetzt das Gewinnspiel.
Ich platze gleich. To the Moon ist ein so unglaublich großartiges Spiel. Oh. Mach schnell.
Mach schnell! Okay, wir verlosen jetzt 5 Codes für iOS, für Flipriders und Flipriders ist überhaupt ein... Nein.
Darf ich hyperventilieren?
Ja, mach dein Mikro aus.
Okay.
Nein, Flipriders. Muss ich kurz was dazu sagen? Ich will nicht einfach nur hier Codes verlosen. Flipriders ist... wir hatten es vorhin von Joe Danger. Geht ein bisschen in die Richtung. Philipp, du hältst es noch aus, komm. Ist eben auch so ein bisschen Trials-ähnliches Motorrad-Geschicklichkeits-Rennspiel. Gibt's für den PC, für Mac und auch für iOS-Geräte. Verlosen werden wir 5 Codes für das iOS. Wer nicht gewinnt, kostet im Moment auch nur 79 Cent immer noch als Einführungspreis. Ich glaube, die wollen dann auf, ich habe es vergessen, 1,59 oder 2,39 hoch. Also es wird auch nicht dann nicht übermäßig teuer sein. Am PC ist es noch als Beta deklariert, kostet ein Fünfer oder $5. $5. Und ja, macht auf jeden Fall eine ganze Menge Spaß, ist aber nicht ganz einfach. Du hast keine Checkpoints innerhalb der Kurse, das heißt, wenn du auf die Nase fliegst, startest du wieder von vorne und lernst dementsprechend einigermaßen Kurse auch auswendig. Es gibt Loopings, ich wurde von Haien gefressen, ich habe mir das Genick gebrochen. Also es ist
ein ganz normaler Sonntagabend.
Genau. Es ist durchaus einiges da drin. Gibt, warte mal, lass mich lügen, 6 Welten, glaube ich. Also grafisch auch abwechslungsreich. Schicke Comic, Cell-Shading-Optik, gefällt mir gut. Ja, und ich habe auch die Mac-Version gespielt, macht auch auf dem großen Rechner eine ganze Menge Spaß. Aber wie gesagt, man muss sich da auch ebenfalls ein bisschen reinfuchsen. Es ist nichts für die schnelle Nummer zwischendurch. Oder ich bin zu schlecht.
Von daher müsst ihr uns in unserem Gewinnspiel erst einmal beweisen, dass ihr auch gut genug für Flip Riders seid. Was sagen wir jetzt?
Ja, Moment, jetzt hast du angefangen.
In Trials HD müsst ihr alle Achievements kriegen. Und uns dann einen Beweis-Screenshot schicken. Nein, das müsst ihr nicht tun. Das konnte ich nicht durchsetzen bei Bernd. Bernd hat da eine bessere Idee.
Nein, wir freuen uns natürlich über Feedback und wir wollen euch da noch ein bisschen zu Kommentaren animieren. Dementsprechend kommt auf unsere Seite. Wer nur über iTunes auf uns gestoßen ist, die Seite heißt wirschweifenab.de, ganz einfach. Ein großes Wort ohne irgendwelche komischen Minusse dazwischen. Minus ist in so negativ.
Ja, ich kann die auch überhaupt nicht leiden.
Nein, hinterlasst uns einen netten Kommentar, Feedback und
genau.
Ja, gewinnt einen von 5 Flip Riders Codes für iOS, die uns vom Hersteller netterweise zur Verfügung gestellt wurden. Vielen Dank dafür.
Ja, schönen Dank und schönen Dank schon im Vorfeld für eure Kommentare, die nicht gewinnen werden, wenn sie nur aus "Ich will gewinnen, ihr seid super" bestehen. Wir würden uns über ein bisschen wirklich konstruktives Feedback sehr freuen. Also, ihr müsst ja keinen Roman schreiben, aber ja, schreibt ein bisschen was. Und seid nett zu uns.
Also, Feigling.
Wenn ihr uns nicht mögt, dann sagt uns das doch bitte möglichst nett.
Oh Gott. Philipp, sag mal, du hast doch dieses To the Moon gespielt.
Ja! Ich muss kurz in meinem Zimmer auf und ab tanzen.
Oh Gott,
ich bin gleich wieder da. Ja! Ja!
Ich mach mir Sorgen um dich. Ich glaube, es war heute Morgen, als ich deine Nachricht auf Twitter gelesen habe und ich dachte mir, ja, das schöne Studentenleben, nicht wahr?
Wir haben To the Moon in unserer ersten Ausgabe besprochen und uns schon so ein bisschen lustig drüber gemacht. Es gab da einen ziemlich kitschigen Trailer mit ziemlich kitschiger Hintergrundmusik. Aber schon damals waren wir irgendwie auch der Meinung, dass das recht spannend aussieht, oder? Wie sahst du das damals?
Spannend aussieht, vor allem die Beschreibung klang halt eben sehr spannend.
Ja.
Diese Geschichte mit den Erinnerungen umprogrammieren, kurz bevor du stirbst, klang nach einem, wie soll ich sagen, nach einem extrem interessanten Konzept. Und es war für mich auf jeden Fall spannend zu sehen, was die denn letztendlich da dann auch draus machen.
Und die Geschichte ist auch wirklich die ganz, ganz große Stärke von To the Moon geworden. Ich habe das gestern nur mal kurz angucken wollen und habe es in einem Rutsch durchgespielt. etwas mehr als 5 Stunden lang. Und es geht um ja, 2 Doktoren, also 2 Ärzte, deren Namen ich leider schon wieder vergessen habe. Der eine heißt Dr. Watts
und sie heißt irgendwie Rosalie irgendwas.
Ja, Rosaline oder so. Auf jeden Fall sind das 2 Charaktere, die also wirklich ja, auch gut in einen Buddy-Movie reinpassen würden. Also eigentlich richtig, passen die überhaupt nicht zusammen. Aber dann halt gerade deswegen doch wieder. Also Rosaline ist halt so die total Vernünftige irgendwie und Dr. Neil Watts ist einfach der Sprücheklopfer, der irgendwie niemals stillsitzen kann und immer irgendwie einen blöden Spruch machen muss. Und die sind halt auf dem Weg zu Johnny, einem alternden und sterbenden Menschen.
Richtig.
Und möchten ihm seinen letzten Wunsch erfüllen. Denn das ist in dieser Welt, in der To the Moon spielt, möglich. Man kann mit einer Maschine in die Erinnerung eines Patienten eindringen und ja, wandert dann sozusagen zurück in den Erinnerungen, bis man in der Kindheit des Menschen angelangt ist. Und in die Kindheit des Menschen verpflanzt man dann halt den letzten Wunsch, den er als jetzt Sterbender hat. Und dann kann er halt, bevor er seinen letzten Atem aushaucht, in seinen Gedanken sozusagen nochmal erleben, wie das wäre, wenn sein Wunsch jetzt wirklich Wahrheit wäre oder geworden wäre.
Richtig, und das wird eben deswegen nur bei sterbenden Menschen betrieben, weil ja, weil es eben nicht Wirklichkeit ist, sondern nur in seinem Kopf passiert.
Genau. Und weil, wenn der danach wieder aufwachen würde, dann wäre er ganz schön enttäuscht oder verwirrt oder
Schlimmeres.
Ja, würde halt einfach nicht gut gehen. Von der Spielmechanik her ist To the Moon eigentlich schon fast gar nicht mehr Spiel. Weil man eigentlich nur ganz wenig macht, wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist.
Mhm.
Es sind unglaublich viele Dialoge, nicht vertont, aber echt brillant geschrieben.
Ja.
Also Wahnsinn. Und deine Aufgabe ist es dann schon nach kurzer Zeit, dass du halt einfach in seine ja, Erinnerungen transportiert wirst. Und das läuft dann halt rückwärts. Also die Geschichte wird rückwärts erzählt, wie man das auch aus Filmen wie Memento kennt. Und um sozusagen immer ein bisschen weiter in der Erinnerung zurückzuspringen, musst du in der Erinnerung, in der du dich gerade befindest, irgendwie einen Gegenstand finden.
Ja, mehrere.
Ja, aber also einen Gegenstand musst du finden, der sozusagen dich eine Stufe weiter nach hinten in der Erinnerung führt.
Ah, okay, richtig.
Aber ja, um den aktivieren zu können, musst du erst nochmal sozusagen Energie aufsammeln, indem du noch weitere Gegenstände einsammelst, die irgendwie diesem Johnny etwas bedeutet haben.
Richtig.
Und beispielsweise, das ist jetzt kein Spoiler, weil wir werden hier auf Spoiler verzichten, ihr könnt uns vertrauen, würden wir bei To the Moon nie machen. Man findet allerdings sehr häufig bei seinem Trip in die Vergangenheit immer mal wieder irgendwie eine Dose Oliven, weil dieser Johnny total auf Oliven steht. Und die gibt dir dann halt sozusagen immer einen Punkt Energie. Und dann kannst du halt irgendwann diesen Memory Link wird das genannt, aktivieren. Nee, dieses Memento wird das genannt, aktivieren, das dich in die Vergangenheit bringt, eine Stufe weiter. Und dann musst du ein ganz kleines Schiebepuzzle lösen.
Mhm.
Das ist aber auch im späteren Spielverlauf noch ziemlich simpel und da kannst du auch eigentlich nicht verlieren. Es wird dir zwar angezeigt, okay, das ist die ideale
die ideale Anzahl an
Zügen. Die ideale Anzahl an Zügen, genau. Das war das Wort, was mir nicht einfiel, die du machen kannst hier in dem Spiel, aber wenn du mehr brauchst, dann verlierst du auch nicht. Also da kannst du nicht verlieren. Und mehr machst du eigentlich im ganzen Spiel nicht. Also es kommt, das weiß auch Bernd noch nicht, im späteren Spielverlauf schon noch ein bisschen was Abwechslung rein, was ich aber wirklich nicht verraten möchte. Aber also die meiste Interaktion besteht wirklich daraus, dass du ein Textfenster wegklickst und dann ploppt das nächste Textfenster auf.
Ja, und das klingt jetzt total langweilig, wenn man das so hört.
Aber es ist so toll.
Es ist, also es ist einfach, die Stimmung, dieses Spiel berührt einen dermaßen, finde ich, ja. Dass ich, also ich habe bisher nur die Demo gespielt, die ist zeitlich einfach auf eine Stunde beschränkt. Je nachdem, wie weit man da eben kommt. Also durchkommt man definitiv nicht. Nee. Aber kann man sich schon einiges auf jeden Fall angucken. Und ja, ich habe das vorhin gerade unmittelbar quasi vor Aufnahme unseres Podcasts gespielt. Und wenn wir nicht jetzt Podcast aufgenommen hätten, hätte ich mir vermutlich gleich das fertige Spiel freigeschalten und hätte das weitergezockt. Weil ich weiß nicht, ich kann mich nicht erinnern, storytechnisch, also viel macht auch der Soundtrack irgendwie aus.
Und dabei ist der noch nicht mal mehr so abwechslungsreich, aber der ist einfach unglaublich wirkungsvoll.
Ja.
Das ist der Wahnsinn. Also, man, es ist ganz schwierig, über To the Moon zu reden, ohne was zu spoilern.
Ja.
Das werden wir nicht tun, wirklich. aber es gibt schon in der ersten Spielstunde so einige Sachen, wo es auf einmal ziemlich creepy wird. Also, du bist doch schon auf die Papierhasen gestoßen, oder?
Ja, ich glaube, die kann man erwähnen. Das ist so.
Ja. Was es mit dem Papierhasen auf sich hat, werde ich natürlich nicht verraten. Aber
ich bitte dich, ja.
Man stößt schon nach einiger Zeit auf Papierhasen. Und wenn man in diesen Raum reinkommt, der einfach voll ist mit Origami-Papierhasen, dann setzt auf einmal die Musik aus und es kommt so ein Soundgeräusch, das irgendwie,
ja.
du denkst auf einmal, du bist in einem Horrorfilm und
vor
die
allem,
Spannung wird
vor allem, wenn du zusätzlich dann auch noch Heavy Rain gespielt hast mit dem Origami-Killer und dann bei Origami sowieso gleich an irgendwas Komisches denkst, also ich bin sehr gespannt, was da rauskommt. Das ist schon sehr creepy.
Ja. Also so viel kann man verraten, Horror wird das nicht, auch
okay,
im späteren Spielverlauf.
Würde mich jetzt auch wundern vom Feeling her.
Aber es, also was das Spiel mit seinen ganz geringen Mitteln an 16-Bit-Grafik und diesem Soundtrack an Stimmung hinkriegt, das ist echt überwältigend.
Ja, und immer wieder trotzdem durchzogen auch von Humor. Also du hast das ganz gut beschrieben, das konnte ich auch in der Stunde Demo schon fühlen. Du schwankst immer so zwischen emotional berührt und gerade wenn es dann so wird, dass du denkst, oh, ich glaube, ich könnte jetzt gleich losheulen, dann kommt wieder irgend so ein One-Liner oder so ein dummer Spruch von dem Wotz und du lachst dich wieder krank. Also es ist echt enorm.
Es ist unfassbar gut geschrieben. Und da muss man echt, Kan Gao, der Entwickler ist und der da echt die Bärenarbeit gestemmt hat, auch beim Soundtrack, den kann man gar nicht oft genug dafür loben. Weil das so schwierig ist, Humor und Tragik miteinander zu mischen. Aber das gelingt dem Spiel echt durchweg. Auch am Ende noch. Und das wahnsinnig Tolle ist, dass es ja echt schwer ist, so eine Geschichte rückwärts zu erzählen. Und es ist auch echt schwer, da die richtige Balance zu finden zwischen ich verrate jetzt dem Spieler zu viel oder ich verrate jetzt dem Spieler zu wenig.
Ja.
Und das kriegt To the Moon perfekt hin. Und am Ende des Spiels ist echt bis auf eine ganz kleine Frage keine einzige Frage mehr offen. Und die eine Frage, die noch offen ist, ist jetzt auch keine, die irgendwie dafür sorgt, dass du denkst, oh, doof, das hätte mir das Spiel jetzt mal verraten sollen. Mhm. Sondern das ist eine, die vorbereitet auf das nächste Spiel in der Reihe, denn es wird oder soll weitere Spiele geben, die dann nichts mehr mit diesem Johnny zu tun haben, der zum Mond möchte, sondern die aber halt weiterhin mit diesen beiden Ärzten zu tun haben werden.
Ah ja. Das habe ich noch gar nicht mitgekriegt.
Ansonsten wird alles aufgeklärt. Die Sache mit diesen Papierhasen und also wirklich alles. Und selbst solche Mini-Sachen wie diese Olivendose, die man immer wieder findet, wird irgendwann in die Story eingebaut und es ist total schlüssig. Und du denkst dir so, wow, cool. einfach super gemacht. Und ich habe zum Schluss, nicht ganz zum Schluss, aber kurz vor Schluss, habe ich geweint. Weil es wahnsinnig berührt. Also ist eine tief traurige, aber andererseits auch total optimistische Geschichte.
Okay.
Und mir geht das ganz selten so, dass mir dass irgendwie ein Spiel so nachwirkt, dass ich echt noch am Tag danach irgendwie drüber nachdenke.
Mhm.
Klar denkt man öfters mal so beim Abspannen, wow, das war super, aber dann hakt man das Spiel auch erstmal ab, weil man hat es ja durchgespielt. Aber bei To the Moon bin ich echt heute Morgen aufgewacht und habe noch den ganzen Tag drüber nachgedacht. Und mir sind auch im Nachhinein noch so ein paar Sachen klar geworden, wo ich so dachte, wow, da steckt ja noch viel mehr hinter, als du irgendwie beim Durchspielen gerade dachtest. Wenn man da jetzt nochmal drüber nachdenkt, dann kommt da ja noch eine ganz neue Ebene dazu. Und von daher, als Erlebnis möchte ich das Spiel jedem empfehlen und ich wünsche To the Moon allen Erfolg, den man einem Spiel überhaupt nur wünschen kann, weil so eine geniale Geschichte wurde mir echt seit Ewigkeiten nicht mehr in einem Spiel erzählt. Und das ist jetzt nicht mit diesem Beisatz für ein Spiel ist die Geschichte richtig gut, sondern die Geschichte ist brillant, medienübergreifend. Also spielt das, bitte.
Ja, kann ich selbst nach der Demo mich nur anschließen. Ich warte im Endeffekt nur noch drauf, dass ich, ich weiß nicht, was hast du gesagt, plus minus 5 Stunden?
Ja.
Warst du dran gesessen, dass ich da, also ich glaube einfach nicht, dass ich da aufhören kann. Also wenn vorhin nicht die Demo aus gewesen wäre und wie gesagt, wir nicht aufgenommen hätten, hätte ich einfach weitergemacht. Das ist so, oh, was passiert jetzt? Okay, und was jetzt? Oh nee, ich will jetzt aber schon noch wissen, was passiert. Und ja, also so schnell, so tief in der Story drin war ich auch schon ewig nicht mehr.
Und es kommen echt noch ein paar coole Twists.
Das glaube ich, ja, das glaube ich.
Mit denen man so zu Beginn gar nicht unbedingt rechnen würde.
Siehst du, jetzt haben wir gedacht, es ist so schwierig, über To the Moon zu sprechen, ohne viel zu verraten, aber es geht irgendwie doch.
Ja, aber ich würde am liebsten noch 10 Minuten damit verbringen, einfach zu sagen, spielt es, kauft es, bitte. Wahnsinn, ich bin berührt. Wenn dieses Spiel eine Frau wäre, ich würde es 12 Minuten und 30 Sekunden lang umarmen. Warum jetzt gerade 12 Minuten und 30 Sekunden lang, ist egal. Ich wollte halt einfach irgendeine Zeit sagen.
Alles klar.
Bitte spielt es.
Ja, das ist ein schönes Schlusswort.
Ich zwinge mich jetzt nichts mehr zu sagen.
In diesem Sinne, macht's gut, kauft und spielt To the Moon. Spielt einfach die Demo und ihr werdet wissen, dass ihr es kaufen wollt.
Macht bei unserem Gewinnspiel mit, bleibt uns auch weiterhin treu, erzählt von uns weiter. Und als kleine Bitte noch zum Schluss, falls ihr öfter mal auf iTunes unterwegs seid, dann überlegt doch, ob ihr auch mal eine kleine Rezension dort schreiben wollt. Das würde uns sehr freuen. Und genau. Kauft To the Moon. Da gibt es dann nämlich Leuchttürme mit Felsen.
Macht's gut, ciao.
Ciao.